Herzlich willkommen zur 826. Folge des Sneakpods, in der wir uns in die Grafschaft Arthur Gael begeben, um den gleichnamigen Film Argyle zu besprechen. Und hierfür haben wir uns wieder mal Verstärkung von den KulturpessimistInnen geholt. Diesmal hereingeschmuggelt in einem gelben, gemusterten, karierten Rucksack mit Guckloch. Und aus diesem Guckloch schaut mir entgegen Erik. Herzlich willkommen. Miau.
Und Bundesgartenmoin, sag ich mal. Hallo.
Hallo.
Hallöchen.
Und auf der Tanzfläche und er macht den Whirly Bird, der Bob.
Genau denselben Scherz wollte ich für Christoph benutzen, okay.
Welcher von den beiden denn?
den Whirly Bird natürlich. Okay, und der CIA-Direktor auf seinem Weingut ist Christoph Perr.
Guten Abend. Beziehungsweise Bonsoir, weil es ja in Frankreich.
Ja, es ist also Jean-Luc Picard-Vibes in dem Augenblick, oder?
Total, total.
Ja, herzlich willkommen, Erik.
Ja, freut mich auch mal dabei zu sein, nachdem die anderen beiden dieses Jahr ja auch schon da waren.
Genau, haben wir das Set jetzt vollständig. Wunderbar. Ja. Genau, und du hast uns Argyle mitgebracht. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen gescherzt, dass das unsere Regeln ein bisschen biegt, aber ich habe mich gefreut, weil dadurch, dass Christoph den schon verbrannt hatte eigentlich, hätte ich das jetzt wahrscheinlich wieder ewig vor mir hergeschoben, ihn anzuschauen, obwohl ich ihn eigentlich sehen wollte. Jetzt hast du mich dazu gezwungen und jetzt darfst du auch gleich zusammenfassen und dann kann ich sagen, wie ich das fand. Schieß los! Worum geht's in Argyle?
Okay, der Film hat ja so ein James Bondiges Cold Open, würde ich sagen, in dem wir erstmal Argyle sehen, wie er in seinem Club eine Dame anspricht und da versucht dann so einen Key ranzukommen. Und es gibt dann eben auch so eine Motorrad-Action-Szene, dem durch eine Altstadt zu einem Wasser runter eine Verfolgungsjagd stattfindet und alles das, was man in einem typischen James-Bond-Intro irgendwie erwarten würde. Aber dann stellt sich eben raus, dass das sozusagen nur eine Handlung in der Handlung ist, weil eigentlich ist die Handlungsebene mit Ellie Conway, das ist die Autorin, die die Argyle-Serie schreibt, das ist in dem Filmuniversum eine Buchreihe. Und ja, man sieht sie einfach so ein bisschen ihr Autorleben haben. Sie besucht Cons irgendwie, stellt sich den Fragen der Fans, bespricht sich mit ihrer Mutter über Zoom-Call oder so, über das nächste Buch, wo die Mutter dann kritisiert, aber so kannst du das Finale nicht schreiben. Du lässt deine Fans total auf einem Cliffhanger hängen, das ist total blöd. Und dann will sie halt zu ihrer Mutter fahren, setzt sich da in den Zug und sie wollen dann eben das Buch zusammen zu Ende schreiben, aber in dem Zug trifft sie auf einen Agenten und es stellt sich raus, dass die Story, die sie in den Büchern schreibt, irgendwie Ähnlichkeiten hat mit Dingen, die in der realen Welt passiert und von da an strickt sich der Plot weiter. Genau. Und es gibt ganz viele Twists, irgendwie gefühlt so viele Twists, dass der Film einmal den 360-Turn macht und nach einer Stunde nochmal an der Stelle ankommt, wo er vielleicht schon mal früher war.
Ja, das kann man so sagen. Es ist auch wirklich schön, in den Interviews haben die Schauspieler immer gesagt, so egal wie oft sie in dem Film denken, sie wissen, wie es weitergeht, you are wrong, you are so wrong. Das stimmt, der dreht einfach dauernd immer noch den nächsten Twist und den nächsten Twist.
Ja, klar, weil es halt auch, und damit bin ich schon ein bisschen in der Besprechung, weil es halt nicht ein James-Bond-Agentenfilm ist, sondern halt eine Agentenkomödie, eher wie Kingsman, weil es ja auch von Kingsman-Machern gemacht wurde. Also es soll abgedrehter Unsinn sein und das ist es auch.
Das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, dass das von den Kingsman-Machern ist. Ich habe bloß die ganze Zeit während dem Sehen gedacht, okay.
Das kommt mir bekannt vor.
Das scheint wohl ein neues optisches, stilistisches Genre zu sein, dass man sich auf Kingsman und so und vielleicht auch ein bisschen John Wick und ein bisschen Mission Impossible zurückberuft. Und habe danach erst gemerkt, in einer gewissen Szene, Oh, das ist ja von den Kingsman-Machern.
In der Mid-Credit-Scene wahrscheinlich meinst du, oder?
Ja.
Auf die spielst du an, ja. Ja, da ist ja ein direkter Kingsman-Bezug, ja. Ja, ja. Bob, aber du hast so durchblicken lassen, dass du in die Besprechung einsteigen willst. Wie hat dir denn Arthur Gale gefallen?
Ich hatte viel Spaß daran. Ich finde, ich war so ein bisschen, also ich hatte den Trailer vorher gesehen, schon viele Male irgendwie über die letzten Monate und hatte Bock, den zu gucken und hatte dann nur darauf gewartet, dass der bei Apple TV Plus aufschlägt. Dann hattest du so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit deiner Besprechung, dann habe ich ihn so ein bisschen vor mir hergeschoben, jetzt bin ich dazu gekommen und hatte in der Zwischenzeit aber immer wahrgenommen, dass die Bewertung bei IMDb so mies ist.
Ja, und das verwundert mich auch.
5,7, ja. Und dann habe ich ja doch in anderen Besprechungen gehört, was andere Leute da so zu sagen, und der Hauptkritikpunkt war, es sind zu viele Twists irgendwie und die Leute hätten irgendwie dann die Orientierung verloren. Und ich fand das gerade den großen Spaß,
ja,
an diesem Film.
Es ist halt Spaß,
dass,
ja, genau.
Dass der einfach immer wieder neue Twists macht und dass du jedes Mal, wenn du denkst, jetzt habe ich es verstanden, aha, jetzt ist so, ist es, aha, ja, so ergibt es Sinn. Und dann macht er den nächsten Twist und dann macht er nochmal den nächsten Twist und dann nochmal den nächsten und dann erschießt wieder, genau, einer irgendwen, der dann aber kurze Zeit später wieder lebt oder doch nicht oder wie auch immer.
Ja, und die Guten sind halt immer die Bösen und dann wieder die Guten und dann wieder die Bösen.
Genau.
Das wechselt andauernd.
Und das, wenn du dann dich mal drauf einlässt und merkst, okay, das ist einfach, der Film will mich einfach verarschen und der will sich verarschen, der will alles verarschen,
genau,
dann kann man da, also konnte ich zumindest da viel Spaß haben, ich weiß nicht, ich fand das gut.
Ja, und es geht ja schon in der ersten, in dieser James-Bond-artigen Szene los, diese Verfolgungsjagd, das ist ja, auch die CGI ist einfach nicht so richtig gut, das sieht einfach alles total cheesy aus, wie die schon dieses Motorrad diese gewundene Straße runterfährt, denkt man sich so, das haben wir doch alles schon besser gesehen, und dann diese Verfolgungsjagd über diese Dächer und ich denke so, ja klar, ja, weil halt alles mit einem Augenzwinkern ist, das will halt nicht gut aussehen, das will einfach cheesy sein.
Da habe ich noch aufgeschrieben, wie fährt die eigentlich Motorrad? Das war noch am Anfang, wo ich noch nicht so genau wusste, ob das... Aber schon wenn er mit dem Golfauto, mit diesem komischen Golfkart, ja, ja, genau, was er da zum Verfolgen benutzt, da hast du ja so diesen Moment so, okay, klar, er nimmt ein Golfkart, ja, es ist das beste Verfolgungsauto. Das ist schon so nicht James Bond, der jetzt irgendwie den Aston Martin genommen hätte oder sowas. Und dann macht er mit diesem Golfkart so einen Skateboard-Grind, so eine, ja, Treppenrampe runter und,
ja,
an der Stelle dachte ich so, alles klar.
Ich hab mich weggeschmissen.
Das ist ja fantastisch.
Ja, war für mich auch so ein bisschen ein Throwback zu dem letzten Mission Impossible, wo sie ja dann auch so eine kleine gelbe Knutschkugel-Auto irgendwie,
stimmt, ja,
in der großen Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt fahren.
Ja,
was auch sehr absurd war.
Oder mit den letzten Indiana Jones, da fahren sie doch auch so ein Tuk-Tuk oder sowas da. So ein,
ja, stimmt.
Ja, nicht Tuk-Tuk, das ist hier nicht, war nicht Indien, das war Marokko, aber irgendwie so ein komisches Fahrzeug, was an den Seiten offen ist und keine Heckscheiben hat und so.
Ich meine, ja, so augenzwinkernde Verfolgungsjagden, das gab es ja bei Louis de Funès schon, ja? Also
ja, klar.
Mit untermotorisierten Dingern. Das ist nicht neu, aber halt hier so in so ein eigentlich erstmal bierernst wirkendes James-Bond-Setting hineingeworfen, das ist schon sehr lustig. Gut,
wobei das eigentlich vorher schon bricht, ne? Also das,
ja, der Tanz schon.
Der Whirly Bird vorne direkt in der Eröffnungsszene. Spätestens da weißt du schon so, okay.
Ja. Ja, das stimmt.
Erik, wie findest du den insgesamt so? Wie ist deine Grundstimmung?
Ja, also mir hat er auch gut gefallen. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte tatsächlich, und das mit den Twists, das ist irgendwie am Ende zu übertrieben ist, also zu oft er nochmal die Abbiegung macht, und ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er dann sozusagen ein 360 in der Hälfte irgendwie bringt. Das sehe ich eher ein bisschen kritisch, aber ich habe auch viele Punkte, die mir gut gefallen, und zum Beispiel ein Punkt ist eben die ganze Action. Das kennt man ja schon aus den Kingsman-Filmen, dass die sehr gut können und auch mit der Kamera und mit dem Schnitt so sind, dass man die Action gerade in den Kampfszenen immer top verfolgen kann.
Mhm.
Da hatten sie ja bei Kino Plus letztens auch mal so einen Stunt-Koordinator zu Dune, wo sie so ein bisschen auch über Szenen von Kingsman damals noch geredet haben, dass man damals noch gesehen hat, okay, jetzt kommt gerade eine Szene, wo Leute zum Teil weit auseinanderstehen, okay, da muss bald eine Action-Szene kommen, weil sie haben damals noch den Platz gebraucht, sozusagen nur mit der Kamera zwischen den Action-Szenen durchfahren zu können. Und das hat sich aber mittlerweile wohl irgendwie auch so verkleinert, dass man die Abstände auch nicht mehr braucht, die ganze Kameratechnik.
Ja.
Okay.
Ja, ich fand auch diese Mischung wieder, muss man ja sagen, aus Tanz und Kampf, das erheitert mich einfach sehr. Das war ja bei dem letzten Kingsman-Film war das doch auch, wo dieser obersinistre russische Romanov-Verräter. Heißt der denn? Rasputin. Okay. Der hat doch da auch so ein Ballett-Tanz-Kampfstil. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Film? Das ist doch
bei John Wick,
oder?
War das doch, oder? Wo sie doch im Club kämpfen und so.
Nee. Ich glaube, ich mein Kingsman-Film. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo es darum geht, dass irgendwie der Eintritt der Amerikaner in den Weltkrieg verursacht werden soll. War das nicht Kingsman? Das war doch Kingsman.
Ich kann dir nicht folgen, aber ich wüsste auch nicht mehr, worum es in dem zweiten Kingsman ging.
Ich meine, das war ja. Aber da hatten sie auch schon eben so eine Mischung aus Tanz und Kampf und ich meine nicht Capoeira. Und das hier war ja auch wieder grandios. Also dann auch noch mit diesem Fog, mit diesem Color Fog. Es war einfach völlig over the top, aber es
mit diesem Nebel
sah einfach so gut aus.
Das war fantastisch, Alter, so gelacht.
Es sah so gut aus, ja genau, es war lustig und sah toll aus. Und
ja, es sah sehr gefeiert. Gut aus.
Vor allen Dingen davor diese Anspielung auf Star Wars, ne? Ich meine,
ja.
diese Tür geht auf und dann kommt wieder raus und du denkst dir, okay, jetzt brauchen wir noch Lichtschwerter. Und kurz danach kam dann auch noch, es war zwar kein Lichtschwert, aber es kamen so Leuchtelemente, die dann dazu passten. Und dann denkst du so, okay, das hättet ihr früher
so.
Vorher so einbauen lustig. Müssen. Das war sehr unterhaltsam. Ich habe gerade nochmal
nachgeguckt.
Der Cinematographer ist tatsächlich auch der bei beiden Kingsman-Filmen, also nicht nur der Regisseur, sondern auch der Kameramann. Und unter anderem war auch Kameramann bei Free Guy zum Beispiel.
Ah ja.
Und Rocketman.
Erik, du wolltest gerade was sagen?
Wie fandet ihr eigentlich die Einbindung der Katze?
Die Katze von Claudia Schiffer? Denn das ist ja die Katze von Claudia Schiffer.
Echt? Ist das so?
Ja. Ja, weil ihr Mann ja der Regisseur ist. Und
ach so.
Daher kam das, ja. Hat mich nicht gestört. Nee, fand ich lustig. Also klar, manchmal, wo sie einmal den Bösewicht anfällt, das war arg digital, also störend arg digital, aber sonst, ja, ich hat schon gepasst.
Ich kein Problem. Die Katze und vor allen Dingen, wie wichtig sie am Schluss des Plots wurde, fand ich prima.
Ja, ich fand sie eben zu wenig tatsächlich genutzt über den Film. Also am Ende hat sie ihre große Szene, wo sie einmal zum Einsatz kommt, aber oftmals hängt sie halt nur so rum irgendwie und guckt in der Weltgeschichte rum. Und ja, also da hätte ich mir mehr Action gewünscht irgendwie mit der Katze.
Ja, aber deswegen ist sie ja in diesem Rucksack auch, weil sie halt die meiste Zeit doch eher ein Dekoartikel ist, gell?
Ja.
Sie darf einmal, als sie da auf dieses Boot runterspringen, darf sie einmal spektakulär nochmal in die Luft fliegen und hochkommen auf die Kamera zu. Also erst runter und dann nochmal hoch und dann nochmal runter. Aber ja, es stimmt schon, sie ist recht wenig verwendet, aber gestört hat es mich nicht. Sie ist halt irgendwie so ein, ja, Dekoartikel trifft es ganz gut. Sie ist halt so ein lustiges Ding, was die ganze Zeit dabei ist und man sich immer fragt, gibt es solche Rucksäcke wirklich? Machen Menschen sowas? Aber
wenn 3D-Kino noch so ein Ding wäre, wäre das die einzige Szene im Film mal, wo der kommt einmal auf einmal mit Katze entgegengeflogen und ansonsten ist es 3D eigentlich mehr oder weniger egal. Ja,
gibt es den in 3D? Müssen wir mal fast gucken.
Gibt es überhaupt noch 3D-Filme?
Gute Frage.
Kaum noch. Ich glaube eigentlich nur noch die MCU-Dinger oder so.
Wir müssen mal über die Stars noch reden. Hier ist ja wirklich auch so ziemlich alles enthalten. Also wir haben Henry Cavill als die Hauptfigur, als Argyle, die Hauptfigur ihrer Bücher.
Was ein bisschen gefährlich ist, finde ich, weil im Trailer wirkt es als wäre er eine Hauptfigur in dem Film, was er ja einfach nicht ist, gell?
Das stimmt. Aber genau, das sollte man vielleicht dazu sagen. Er ist
schon
man sieht im Trailer viel Henry Cavill, man sieht auch überproportional viel John Cena.
Fast alle Szenen.
Genau. Die meisten Szenen, die im Trailer drin sind, sind eigentlich aus den ersten 5 Filmminuten.
Ja, genau. Und viel mehr kommt da auch nicht vor. Also so immer mal für eine Sekunde oder so.
Ja.
Genau. Und der Henry Cavill, Mann.
Und John Cena eigentlich fast gar nicht mehr, ne? Also, dass der im Trailer überhaupt so prominent zu sehen ist.
Oder auch Bryan Cranston als großen Gegenspieler von der Geheimagentenorganisation, die es
kann er halt einfach sehr gut, gell?
So zu bekämpfen gilt, genau.
Den Ultra-Bösewicht, den Würden, das ist schon sein Ding.
Ja. Ja, dann haben wir Richard E. Grant, zuletzt hatten wir den ja in Saltburn gesehen. Spielt ja auch so ein super evil Menschen, aber der ist nur eine Nebenfigur. Bryce Dallas Howard ist die Hauptfigur, die Autorin, Ellie Conway. Und die zweite wichtige Figur, sozusagen der männliche Hauptrolle, wenn man so will, Sam Rockwell, der den Agenten spielt, den sie da im Zug trifft und mit dem sie eigentlich den ganzen restlichen Film über durch die Gegend zieht.
Ja, und Samuel L. Jackson halt, gell?
Ja, Samuel L. Jackson ist auch nur eine Nebenrolle im Grunde und Dua Lipa auch nur eine Nebenrolle.
Ja. Ach, und die aus unserer liebsten Star Wars Fake Zack Snyder Scheiße. Die kommt ja auch kurz vor.
Von wem?
Aus Rebel Moon, die Protagonistin aus Rebel Moon. Hast du nicht gemerkt?
Hilf mir, wo war die?
Die ist die Hüter der Geheimnisse.
Hüter der Geheimnisse?
Ja. Wo sie da in diesem muslimischen Tempel sind.
Ach da, oh Gott. Das habe ich voll verdrängt schon.
Ja, das war die.
Ich muss jetzt mal überlegen, welche Szene du überhaupt meinst. Okay.
Das habe ich auch noch gar nicht gesehen.
Rebel
also
Moon?
Hier, Rebellenmond.
Jetzt spar dir die Lebenszeit.
Aber das ist jetzt der zweite Teil raus, Christoph. Wir müssen
ja, das soll noch schlimmer sein.
Wir müssen jetzt ran.
Sind wir podcommitted oder was?
Ja, natürlich. Haben wir gesagt, als wir die ersten besprochen haben.
Ja, stimmt. Boah, also jetzt soll es noch beschissener sein.
Die Mutter ist halt die Mutter aus Schitt's Creek.
Stimmt, ja, ja.
Die Mutter ist nicht nur die Mutter aus Schitt's Creek, das ist die Mutter aus Kevin Allein zu Hause.
Kevin Allein, ja, genau.
Ja,
stimmt. Ja, aber wir müssen auch wieder über Bryce Dallas Howard reden. Also habe ich ja letztes Mal schon.
Du willst schon wieder Feminismus dieses Films feiern?
Ich muss ein bisschen schwärmen, ja. Ich finde, was heißt Feminismus? Es ist einfach eine wunderbare Darstellung von Frauen und von eben Frauen, die nicht dem kompletten, völlig absurden Hollywood-Frauenbild entsprechen, die eine normale Figur haben und die nicht, das nicht thematisiert wird. Ich finde das so toll. Das ist einfach, die wird einfach dargestellt als tolle, sexy, wunderschöne Frau, auch in ein Kleid gesteckt, wo auch Szenen gedreht oder so. Ja, ich denke jetzt gerade an diese Szene, wo sie so Köpfe malmen soll, wo eben praktisch von unten in den, wie nennt man das, Beinschlitz
und sowas. Entschuldigung.
Genau, Twist and Crush reingefilmt wird. Eben auf Beine, die normalerweise in Hollywood nicht gezeigt würden, ja. Und sie werden einfach als schön dargestellt, was sie auch sind. Und es wird trotzdem nicht thematisiert. Es wird nicht gesagt, hier, schaut her, wir trauen uns was, sondern wir tun es einfach. Also ich finde es wirklich fantastisch.
Ja, ist schon auffällig, auch dass sie ihr am Ende dann so ein wirklich enges Kleid anziehen und so weiter und sie dann damit auch kämpfen lassen und alles Mögliche. Ich habe extra darauf geachtet, nachdem du es so erzählt hattest bei deiner ersten Besprechung. Dachte ich, jetzt soll noch mal sehen, was du da gemeint hast. Aber ja, ist schon richtig. Es wird nicht thematisiert, aber sie wird da ja in
Szene gesetzt.
In Szene gesetzt, genau. Und wirklich auch als richtig schön in Szene gesetzt. Mit einer Figur, die so in Hollywood selten in dieser Art und Weise zu sehen ist.
Ja, genau. Oder die halt irgendwie als, ja, die etwas dickliche Freundin der Protagonistin und die nur schlapprige Pullover trägt, um das zu verdecken oder sowas, ja. Also würde man nie in so einem Kleid sehen. Also fantastisch.
Genau. Und die Rolle, ich meine, am Anfang, wenn du sie das erste Mal siehst, sollst du ja sollst du ja denken, das ist so die normale, oder ich meine, das ist ja die Rolle, die sie da hat, die Autorin, ja, die sich zwar diese Actionfilm-Sachen ausdenkt, aber eben selber nicht Teil dessen ist. Und da ist sie ja gut besetzt und der Film mit seinen zahlreichen Twists trägt das dann weiter und das ist gut gemacht, finde ich.
Ja. Und noch aufsehenerregender ist halt, dass es von einem Regisseur wie Matthew Vaughn geschieht, der halt mit Claudia Schiffer verheiratet ist, die ja praktisch das Abziehbild dieses
das Gegenteil verkörpert.
Das, ja, also das finde ich schon bemerkenswert.
Das
also,
ist interessant, ja.
Und toll.
Bryce Dallas Howard übrigens, die Tochter von Ron Howard, diesen Director.
Sag mir was. Ach ja. Mhm.
Seine beste Rolle, finde ich nach wie vor, ist die Rolle, wo er sich selbst spielt in Arrested Development, kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Und da spielt Bryce Dallas Howard übrigens auch als sie selbst, also Ron Howard spielt sich selbst und sie spielt auch sich selbst, aber nur in einer Folge.
Ah ja, den kenne ich noch von woanders her jetzt. Das Gesicht habe ich gerade rausgesucht.
Wollen wir nochmal kurz über die Credits-Szenen reden?
Klar.
Gab's mehrere? Ich habe nur eine gesehen.
Also die Abschlussszene sozusagen vom Film, die ist ja auch schon so ein bisschen als sozusagen Post-Credit-Bombe, die sie da droppen, sehe und danach nochmal die Mid-Credit-Szene.
Du meinst die letzte Lesung?
Ja, die letzte Lesung.
Ja, das stimmt, du hast recht. Die ist vom Stil her ist die eigentlich auch schon eine Credit-Szene, ja, hast du recht.
Die finde ich auch schon ganz schön
sehr, sehr lustig. Ja, ist okay.
Wo dann einfach der Henry Cavill-Mann im Publikum sitzt.
Aber habe ich irgendwas nicht kapiert? Also wie ist die zu deuten?
Ist einfach ein Gag, oder?
Ja, ich habe es als Gag verstanden, aber hat es irgendeine tiefere, habe ich irgendeine Anspielung nicht verstanden oder sowas?
Nee. Also ich finde es halt, ja, es kann auch einfach nur ein Gag sein, aber und dann wahrscheinlich nochmal eine Hinleitung auf die Post-Credit-Scene, auf die Mid-Credit-Scene. Konntet ihr die leicht sehen? Ich muss sie da tatsächlich irgendwie auf YouTube raussuchen, weil dieses blöde Apple TV, da muss ich mal kurz mich aufregen.
Ja, das stimmt.
Immer sofort, wenn die Credits anfangen, sagt der, in 3 Sekunden fängt der Trailer für das und das an. Und da gibt's auch keinen irgendwie, ich will aber die Credits gucken im Button.
Du musst mit den Cursor-Tasten nach rechts swipen. Dann highlightest du dieses kleine Mini-Bild, was also dein Hauptbild sozusagen mit den Credits verkleinert sich ja so nach oben rechts. Unten links taucht dieses, zähle den Countdown runter, bevor ich dir jetzt hier irgendwie den nächsten Scheiß abspiele.
Ja.
Und da musst du schnell genug sein und musst quasi nach rechts swipen. Dann highlightest du wieder dieses kleine Mini-Vorschaubild oben rechts und dann einmal klicken, dann kommt es wieder zurück auf Vollbild. Ist nicht sehr.
Muss man ja auch erstmal wissen.
Ja, das muss man wissen. Das ist auch überhaupt nicht intuitiv.
Man hat ja kaum Zeit zu reagieren.
Ja, das
andere machen das besser. Ja. Da gibt's dann irgendwie so einen Button, wo man klicken kann, hier Watch Credits und gut ist.
Ja, bin ich bei dir. Das ist scheiße gemacht, aber es geht, wenn man weiß, wie. Und wenn man schnell genug ist. Vor allem das Problem beim Apple TV ist ja meistens nicht, dass man schnell genug irgendwas klickt, sondern das Problem ist, dass man schnell genug diese verdammte Fernbedienung wiederfindet. Die so verdammt klein ist. Und immer irgendwo in irgendeiner Sofaritze oder hinter einer Decke oder hinter einem Kissen verschwindet.
Ja, oder bei mir eben, ich habe ein MacBook auf dem Schreibtisch und bin aber mit HDMI am Fernseher dran und muss dann erstmal wieder zum MacBook gehen, um da zu klicken und so.
Dein ist vorbei, ja.
Ja, dann hast du es verpasst.
Ja, ich schaue mit dem Amazon Fire Stick, aber da ist das gleiche Problem wie das, was du eben beschrieben hast, Bob. Der ist auch immer weg, die Fernbedienung.
Kenne ich gar nicht. Meine Schwiegermutter hat einen Amazon Fire Stick, aber die Fernbedienung habe ich nicht vor Augen.
Ja.
Dies ist im Endeffekt, ist das ein Cover des alten Apple TV. Also ich habe nur ein altes Apple TV, ich weiß nicht, welche Iteration das war, und das sah sehr ähnlich aus, nur halt in Silbern und der Fire Stick ist halt schwarz. Nee, aber ich hatte es ja damals im Kino gesehen, die Post-Credit-Scene, weil ich im Kino in der Regel den Abspann schaue.
Ja.
Das ist einfacher,
ja. Und wie fandet ihr die denn? Wie fandet ihr die denn inhaltlich? Also meine erste Reaktion war so ein bisschen, okay, ihr macht ja jetzt gerade den Split sozusagen.
Also ich fand es natürlich schön, dass es einen Cocktailbezug gab.
Ja.
Und ja, ist halt ein Verweis auf Kingsman, oder? Also viel mehr ist es doch nicht.
Ja, und die Ankündigung von dem nächsten Film, oder?
Ja, wenn man so, ja, kann man so verstehen. Muss man aber nicht zwingen, oder?
Ja, es macht ja jetzt sozusagen das große Universum auf. Und für mich hat sich wirklich am meisten an eben, was Shyamalan in Split gemacht hat. In Split hat er ja quasi dann am Ende sozusagen auch diesen Twist gemacht, so, oh, das passt, gehört übrigens in das Unbreakable-Universum rein. Und hier ist es eben, oh, das gehört übrigens in das Kingsman-Universum rein.
Ja, aber der Film verarscht einen halt so häufig über die Laufzeit, dass es dann für mich auch war, so abgestempelt wurde im Kopf, ja, okay, kann halt jetzt ein Gag sein, kann natürlich ein Hinweis auf irgendwas sein, aber ich glaube dem Film jetzt erstmal eh gar nichts mehr. Also, dass ich jetzt daraus gefolgert hätte, ich recherchiere auch nur, ob da ein zweiter Film angedacht ist, das hat mich nicht so weit angetriggert, sondern es war so, ja, okay, kann das heißen oder kann das heißen, ihr könnt mich mal. Also es war so ein netter Scherz, danke.
Ja, gut, aber danach klappt ja so ein komisches Buch zu und auf dem Buch steht Argyle Book One oder sowas, Coming Soon.
Aha.
Und ich meine, in dem Film reden wir, glaube ich, über, also der Film spielt mit den Ereignissen von Argyle, ich glaube Buch 5 oder 4 oder 5 oder so soll sie doch schreiben.
Ja.
Und das da wäre, die Szene beginnt mit 20 Years Earlier Und dann stellt sich da jemand vor, der irgendwie Argyle heißt. Also ich habe das so gesehen, als ob das quasi die junge Henry Cavill-Figur sein soll.
Ja.
Und das ist sozusagen the beginning. Und da könntest du jetzt sagen, dass das als nächster Film kommt. Natürlich muss er jetzt erstmal ein Studio finden, das den finanziert. Ich glaube nicht, dass er das schon vorab zugesagt hat.
Das ganze Meta dann ja weg. Das ist ja dann die Frage, inwieweit das noch interessant ist, gell?
Ja gut, draußen an dem Pub steht irgendwie The Kingsman Pub oder so dran, ne? Das war ja. Das ist so die einzige.
Nee, ich mein das Meta mit der Conway-Figur. Also.
Das ist wahr, das ist dann, na wohl, könnte man, ich meine, sie hat das Buch ja auch geschrieben, könnte man ja irgendwie reinweben in den Film. Aber. Ja, keine Ahnung.
Das ist dann ein bisschen wie Assassin's Creed, ich weiß nicht wie viel, wo dann gar nicht mehr aus der Matrix rausgegangen wird, oder wie auch immer die heißt bei Assassin's Creed.
Der komische Pod.
Genau, das ist dann immer noch nett, sich in dieser Welt zu bewegen, aber es, so ein bisschen hat es dann doch seine Ebenen verloren, ja?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Müsste man halt drauf erstmal warten, was sie sich ausdenken können, ja durchaus. Sie könnten ja auf irgendwas Cleveres kommen, was wir nicht sehen. Und dann wird es vielleicht trotzdem cool.
Ja, es waren viele Ideen drin, deswegen man kann davon ausgehen, dass auch ein bisschen was Cleveres ihnen noch einfällt.
Große Kingsman-Crossover. Das Kingsman-Avengers-Event.
Gott. Ja, haben wir noch was zu Arthur Gale oder sollen wir Punkte geben?
Von mir aus können wir Punkte geben.
Ja, wir können Punkte geben.
Dann schieß doch mal los, der Gast zuerst.
Ich war, glaube ich, erst sogar noch negativer von den Punkten. Also ich habe mich jetzt mit den letzten Folgen schon auch so ein bisschen auf die Jan-Skala gezogen und habe halt überlegt, okay, was ist jetzt so die Mitte? Besser als die Mitte ist es. War erst bei einer 6 wegen den ganzen Twists und so, und weil so einen super perfekten Film fand ich es jetzt auch nicht. War eine lustige Unterhaltung und so und es hat Spaß gemacht. Aber ich würde mich jetzt auf eine 7 setzen nach unserer Diskussion. Da sind doch noch ein paar mehr positive Punkte, die ihr auch angesprochen habt.
Mhm. 7. Bob?
Ja, ich lande sehr ähnlich. Ich gebe ihm 7,5. Mir hat er große Freude gemacht. Fühlte mich gut unterhalten, vor allen Dingen, dass wie er im Finale dann immer weiter abgedreht hat und immer absurder wurde und dann diese Sache mit den blauen und lilanen Rauch in diesem Raum, spätestens da habe ich wirklich gelacht auf dem Sofa. Und von daher, ja, hat mir gut gefallen, 7,5 Punkte für jetzt auch einen Film, wo ich sage, wie du sagst, Erik, es ist kein perfekter Film und ist wahrscheinlich auch nichts, was ich noch 10-mal gucke. Aber so in der ähnlichen Richtung wie damals Bullet Train, der war auch so übertrieben, bisschen quatschig an vielen Stellen, stimmt, aber ja, hat auch ähnlich. Spaß gemacht beim Gucken, habe ich aber auch seitdem nicht nochmal rausgeholt und nochmal angeschaut. Wird mir hier wahrscheinlich ähnlich gehen, aber Freude hatte ich dran und wenn es Argyle Book One irgendwann als Film geben sollte, würde ich den auch sofort anschalten.
Ja. Ja, ich habe ihn jetzt ja schon 2-mal gesehen und ich habe mich wieder sehr amüsiert. Es ist für mich schon ein runder Film. Natürlich, er hat gewisse Schwächen, er ist schon so ein bisschen zusammengestoppelt, aber er macht es so augenzwinkernd und nett und mir gefällt das einfach. Der hat einfach Drive und selbst wenn er scheiße aussieht, dann sieht man, dass er das bewusst macht. Ich finde das gut und ich gebe ihm mindestens Liebe und auch noch ein bisschen Extrapunkt einfach für die Darstellung von der Hauptdarstellerin und der Frauendarstellung und gebe ihm deswegen 8,5.
Man muss noch einen halben drauflegen für die Benutzung des Whirly Birds in mindestens 3 Stellen oder so. Am Schluss wird es ja dann auch noch absurd, wenn er dann noch andersrum und so. Also
ja, und auch noch so dieser Dirty Dancing Move zu Beginn.
Das ist eigentlich ein Film für Stefan. Müsste Stefan auf
total,
jeden
Fall. Total. Ja, Empfehlung hier an Stefan. Stefan hört uns ja. Also, ja, Stefan, schau dir das an. Das ist durchaus ein Film für dich. Ist ja auch mit Agenten und so. Ist ja, ne? Selbstläufer.
Absolut.
So, haben wir passende Getränke? Ich muss jetzt gleich shaken. Ich muss mich gleich ein bisschen leiser drehen.
Ja. Ich habe mein erstes Getränk schon fast ausgetrunken. Ich muss das vielleicht nochmal nachfüllen. Also ich habe jetzt hier mal wieder einen Chunk gemacht.
Ein Chunk? Was ist denn ein Chunk?
Ach komm, jetzt oute dich bitte nicht als jemand, der nicht weiß, was ein Chunk ist, Christoph.
Nee, ich weiß nicht, was ein Chunk ist. Ich weiß, dass es eine Junke ist, aber ich weiß nicht, was ein Chunk ist.
Der basiert ja, glaube ich, auch auf irgendwas anderem. Und
na, auf einer Caipirinha im Wesentlichen.
Ach, Caipirinha, genau. Es gibt sozusagen Caipirinha mit Club Mate. Also du nimmst Limetten, stößest dir so ein bisschen, dann braunen Zucker, tust da rum drauf und füllst das mit Club Mate auf. Und das ist dann der Drink.
Der Drink des Chaos Communication Kongresses.
Und wie schreibt sich Chunk?
D-S-C-H-U-N-K.
Ich habe es ja schon reingeschrieben ins Dokument.
Steht schon im Dokument drin, genau.
Als würde das irgendjemand interessieren, was da drin steht. Was ich hier aufschreibe, das kommt auf die Seite.
Ja, ja, das ist der Christoph und unsere Dokumente, das ist nicht so einfach. Man würde annehmen, dieses digital. Dokument hätte irgendeine Art Leitcharakter, aber
nein.
Weit gefehlt.
Schon, habe ich nicht gehört. Interessant.
Ich hatte vorgestern Magen-Darm-Grippe, die mein Sohn mir freundlicherweise mitgebracht hat.
Nett.
Und bin jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich meinem Magen wieder Alkohol in großen Mengen zumuten sollte, aber ein kleines bisschen wollte ich ihm geben. Ich habe hier noch eine Thomas Henry Pink Grapefruit. Ob das ein Fehler sein wird, wird sich auch noch rausstellen. Säure, vielleicht auch nicht gut. Und das passt überhaupt nicht zum Film. Ich hatte beim Film eigentlich aufgeschrieben, dass ich Whisky Sour trinken wollen würde, aber das ist mir jetzt aktuell noch zu heftig. Das wäre meine Wahl gewesen, wenn ich Alkohol getrunken hätte. Jetzt mache ich in dieses Thomas Henry Pink Grapefruit einen kleinen Schluck Gin rein, aber echt nur einen kleinen. Und falls das nicht funktioniert, mache ich ins nächste Glas einen kleinen Schluck Cognac da rein. Vielleicht funktioniert das dann besser.
Warum soll das nicht funktionieren mit Gin?
Ja, mit Gin wird es sicher funktionieren. Vielleicht wird es langweilig. Cognac soll ja gut mit Grapefruit gehen oder zumindest kombiniere ich das gerne.
Oh, ich war letzte Woche, muss ich gerade mal hier pluggen, in einer Bar in Aschaffenburg, wo ich sagen muss, das erste Mal in Aschaffenburg eine positive Barerfahrung gemacht, seit Jugendzeiten. Immer. Also in Jugendzeiten hatte ich natürlich positive Barerfahrung, aber jetzt, ich meine jetzt Cocktailbar-mäßig. Das ist eine Bar, die nennt sich Human, die ist gegenüber von der City Galerie, also City Galerie ist das Einkaufszentrum im Zentrum der Stadt. Und wir waren da mittags, meine Frau und ich, so um einen Kaffee zu trinken oder irgendwas und ein Stück Kuchen zu essen. Sehr schönen Kuchen, nur 3 Kuchen zur Auswahl, die wirklich sehr lecker geschmeckt haben. Und ganz kleine Karte, aber eben auch kleine Cocktailkarte, die sehr intelligent ist. Das fiel mir schon auf, als ich sie gelesen habe. Ich dachte, wow, das ist wirklich intelligent gemacht. Sie haben ein paar Basisspirituosen, die sie mit, also Standarddrink Mules servieren. Also irgendwie 5 Mules oder so. Mhm. Einer davon auch ein Cognac-Mule, deswegen komme ich jetzt drauf, den ich getrunken habe und der wirklich wahnsinnig gut war. Also wirklich außergewöhnlich gut, indem sie auch ein bisschen Orangensaft mit reingemacht haben, was ihm wirklich, das harmoniert einfach unheimlich gut mit dem Cognac. Und ich hatte bisher keinen Mule mit einem Cognac getrunken. Und dann eine Karte mit, ich glaube, 6 oder 7 Cocktails, die so eine gute Mischung aus der Standard, den jeder trinken will, also Kaipi war schon auch dabei, aber war eben auch ein Tom Collins dabei. So eben für so Leute wie uns, die so eben nicht unbedingt einen Kaipi trinken wollen, sondern so einfach ein bisschen dran vorbei, gell? So ja. Ein bisschen was Ernsthaftes. Und man hat aber gesehen, dass sie das eben danach ausgewählt haben, was für Basisspirituosen sie eh schon haben. Also es war einfach super intelligent gemacht mit so aus wenig Zutaten das Beste rausholen für eine Karte und das dann richtig gut machen. Also es war wirklich technisch sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, ich habe eine Lieblingsbar in Aschaffenburg. Wer hätte das gedacht?
Sehr gut. Und man kann da offensichtlich auch Kuchen essen.
Ja, und man kann da Kuchen essen und man kann auch Kaffee trinken.
Und Daydrinking also, machen.
Genau, meine Frau hat, wir haben ja am Day getrunken, meine Frau hat einen frischen Minztee getrunken. Also auch sehr gut. Also nee, wirklich toll. Und das Tolle ist auch, die ist auch so liebevoll eingerichtet. Ja, so, ich meine, klar, ist eine Studentenstadt mittlerweile. Und ist so ein bisschen hipstermäßig, also der Eingang, der Windfang ist eine alte Telefonzelle, noch so eine gelbe. Also du gehst durch eine Telefonzelle in den Raum und dann hast du irgendwelche Banksy-Skulpturen und also ist wirklich cool. Ist eine wirklich sehr, sehr coole Kneipe. Ja, ach so, jetzt wollte ich mal sagen, was ich trinke. Ich trinke natürlich, ich trinke keinen Cosmopolitan, ich trinke einen Whisky Sour und ich habe aber keinen Bourbon genommen, sondern ich habe Scotch genommen, 2 verschiedene und zwar beide aus der Grafschaft Africa Ale natürlich und zwar Jura und Lefroig zu gleichen Teilen. Jetzt werde ich mich ein bisschen leiser stellen, damit ich schütteln kann.
Und das ist auch so ein rauchiger, oder?
Lefroig. Der eine davon ist ein rauchiger, deswegen habe ich nur die Hälfte da rein, weil sonst tötet er den ganzen Drink. Und ich habe kein Eiweiß rein, weil meine Hühner seit mindestens einer Woche kein Ei gelegt haben und ich dafür gerne ein ganz frisches Ei genommen hätte. Aber ich stehe eh nicht so wahnsinnig auf die Eiweißtextur.
Aber ich fand es schön, dass in dem Film Eiweiß in dem Whisky Sour war. ist auch gleich, glaube ich, die Eröffnungsszene mehr oder weniger. So die erste Kameraeinstellung, die man sieht, ist mehr oder minder dieser Drink. Deshalb fand ich es irgendwie
ganz... Das ist dieses Schaumige da oben drauf, oder was?
Genau, genau. Das macht ja, und das Eiweiß.
Ich habe übrigens ein Glas, was fast genauso aussieht wie im Film. Ich finde, meins sieht noch ein bisschen edler aus. Oder ist noch ein bisschen edler. Ich habe nämlich einen geschliffenen Rand oben. Das hatte das, glaube ich, nicht. Ah, jetzt fehlt natürlich genau das Eiweiß. Das ist wirklich, es fehlt halt der halbe Zentimeter oben. ich mache trotzdem mal ein Bild davon und werde das irgendwie publizieren. Mal gucken, wie. Ah, das fehlt dann. Jetzt gehe ich noch ein bisschen Jura oben rein, damit es noch ein bisschen voller wird.
Kann ja nicht so verkehrt nicht sein. Da noch ein bisschen Zeug drauf zu gießen, damit das noch ein bisschen mehr Spaß macht. So,
genau. Ja. Was ist unser nächster
Tagesordnungspunkt? Zum Zweitfilm sozusagen.
Genau.
Den aber nur ich gesehen habe, glaube ich.
Ja, schieß mal los.
Ja, Back to Black hatte ich auch nicht so unbedingt auf dem Schirm eigentlich, aber dann kam... Anfang des Jahres kam eine Folge von You're Wrong About über Amy Winehouse raus und die fand ich beim Hören schon so interessant, dass ich dann überrascht war, dass da noch ein Film kam und dass ich dann da auch reingehen wollte und ja, hat mir auch tendenziell gut gefallen, also die Musik wird schön dargestellt, also es werden viele Hits wirklich abgefeiert von ihr. Sie hat ja auch gar nicht so viel tatsächlich, sie hat ja nur zwei Alben geschafft, irgendwie Frank und Back to Black eben und dann wurde glaube ich noch eins posthumous, also nach dem Tod irgendwie veröffentlicht. Und ja, erzählt eben so ihr Leben nach, wie sie in die Musikbranche reinkommt und wie sie ihren Blake-Typen da kennenlernt und dann ihr alles so ein bisschen über den Kopf wächst mit dem Ruhm und sie eigentlich ja lieber, wobei der Punkt eher in dem Podcast erklärt wird als im Film, dass sie eigentlich lieber in so kleinen Chessclubs weiter spielen würde und dass sie gar nicht so auf diesen riesigen Ruhm und Fame aus ist, den sie aber ja dann bekommen hat sozusagen, dadurch, dass sie einfach in der Zeit, in der sie ja in den 2000ern aktiv war, schon sehr herausgestochen hat unter den Britney Spearses und den anderen Starlets, die da so unterwegs waren, hatte sie ja schon einen sehr eigenen Stil. Und ja, erzählt eben ihr Leben ziemlich deutlich nach, bis zu dem Moment, wo sie die, ich glaube, 5 von 6 Grammys, wofür sie nominiert war, gewonnen hat. Also der Film hört dann wirklich auf dem Höhepunkt auf und schreibt dann noch so ein bisschen, ja, sie hat dann schön weitergelebt und ist dann aber an einer Alkoholüberdosis gestorben. An dem Punkt ist zum Beispiel bei You're Wrong About im Podcast ist so ungefähr noch 40 Minuten Podcast. Also da.
Okay, was erzählen die noch?
Die erzählen noch so ein bisschen, wie es dann sozusagen nach dem Grammy-Gewinn, wie sie dann sozusagen wieder ins Loch fällt.
Wie es bergab ging, ja.
Ja. Und ja, also habe ich generell ein Hauptkritikpunkt an dem Film und das ist, dass sowohl ihr Vater als auch dieser Blake-Typ, finde ich, im Film viel zu gut wegkommt.
Mhm.
Also ist zumindest.
Dieser Blake-Typ, dieser Typ, der auch mal Leute irgendwie, die Reporter mit Blut bespritzt hat und so? Aus einer
Kann
Spritze,
sein, ja. Also der, mit dem sie halt zusammen war und dann wieder nicht und dann nochmal zusammen war und dann ist er in ein Gefängnis gegangen und ja. Sie war ja ziemlich fixiert über große Teile ihres Lebens auf diesen Typen. Und ja, man muss es wahrscheinlich so sehen, dass es ja zwei Datenpunkte irgendwie gibt. Also die Darstellung, wie es im Podcast dargestellt wird. Und da wird schon ziemlich kritisch mit Blake auch umgegangen. Und dass er auch so ein bisschen ihre Abhängigkeit halt nutzt und ausnutzt und sie eben auch so in diese Drogenabhängigkeit überhaupt erst reingebracht hat. Und der Film stellt ihn mehr oder weniger so dar, als von wegen, ja, er versucht ja noch der Vernünftige zu sein und sie macht eigentlich die toxischen und problematischen Entscheidungen komplett aus sich selber heraus und so. Das finde ich ein bisschen komisch. Also ich mach's mal an einer Szene beispielhaft, wo er dann im Gefängnis ist und der Podcast sagt eben, und dann, wenn er im Gefängnis ist, dann entscheidet sie sich, die Ehe zu scheiden und sich von ihm zu trennen.
Mhm.
Und der Film stellt so dar, dass sie ihm dann im Gefängnis besucht und er dann eben sagt, das ist nicht gesund, wir ziehen uns gegenseitig runter, das ist so eine gegenseitige Abhängigkeit und vielleicht sollten wir uns lieber scheiden. Also das ist ja schon eine sehr andere Darstellungsweise von demselben Fakt.
Nicht ganz einseitig, ja.
Ja.
Mhm.
Und was mir ein Kumpel dann noch geschrieben hat, ist das wohl irgendwie, das ist ja ein Film über der auch von der Amy Winehouse Stiftung bezahlt wird, die eben ihrem Vater gehört. Und dann wird schon einiges klarer, warum da eben mit der Vaterfigur und eben auch mit diesem Blake vielleicht nicht so ganz so kritisch umgegangen wird, wie es vielleicht hätte schön oder ausgewogen gewesen wäre.
Wie ist denn es musikalisch? Also ich meine, die meisten Amy Winehouse-Fans oder Hörenden haben sich ja wahrscheinlich doch hauptsächlich mit der Musik beschäftigt. Dieses ganze Drumherum, was du ja eben auch beschrieben hast, ist ja dann doch eher ja Regenbogenpresse gewesen. So für so Leute wie mich. Also ich bin jetzt nicht, ich finde es nicht schlecht, was sie gemacht hat. Ich bin jetzt überhaupt kein Jazz-Hörer und deswegen, das ist mir schon zu nah am Jazz, obwohl es ja kein reiner Jazz natürlich ist, aber sie ist ja schon, sie sah sich ja irgendwie als Jazzsängerin. Inwieweit findet die Musik denn Raum in dem Film? Also ist das auch so, wie jetzt, keine Ahnung, in dem Bohemian Rhapsody-Film zum Beispiel, dass da eben auch so das Schaffen, also wie diese Musik entsteht und wird da ein Fokus drauf gelegt oder ist das eher in erster Linie Biopic?
Ich würde sagen, es ist mehr Biopic als Bohemian Rhapsody und auch als Rocketman.
Mhm.
Also es hängt sich mehr an ihrem Leben auf und es ist dann auch oft so, dass die Lieder erstmal so reinkommen, dass es gefühlt auch gerade semantisch in der Story passt und dann aber sie sozusagen währenddessen auch in den Aufnahmeraum gehen und man sie singen hört. Was ich interessant finde, ist, dass sie oft so mit verschiedenen Versionen von dem Lied spielen.
Mhm.
Also zum Beispiel, man hört sie eben erst im Proberaum das Lied anfangen zu singen, wo dann nur noch wenig Instrumentierung ist und dann geht's eben zum Beispiel auf eine größere Live-Bühne, wo dann die Abmischung anders ist oder es geht in den Aufnahmeraum rein, wo dann wirklich das so produziert ist, wie es dann am Ende auf dem Album kommt und so. Also das finde ich irgendwie schon mal geschickt gemacht. Und man hört halt immer wieder echt, was sie für eine krasse Stimme hat. Ich glaube auch, dass sie da oftmals auch wirklich ihre Originalstimme nehmen und eben nicht die von der Schauspielerin.
Ja, okay. Ach genau, das bringt mich zu der Frage, die ich noch hatte, die ist jetzt quasi schon beantwortet. Das ist keine Doku, sondern da ist eine Schauspielerin, die sie darstellt, oder was?
Ja, das ist eine, genau, es gibt auch eine Doku, aber das ist wirklich eine nachgespielte Sache, eben wie bei Rocketman oder wie bei Bohemian Rhapsody. Was ich lustig finde irgendwie an dem Film, ist, dass der so, dass die Szenen so anachronistisch wirken. Weil sie hat ja schon mit ihren Jazz-Fokus und sie hängt halt am Anfang oft in diesen Jazz-Bars rum, die auch so ein bisschen oldtimey wirken und die selber ist ja auch so ein bisschen oldtimey aufgemacht und von außen rum wirkt das wirklich so wie, es könnte so ein, ist ein bisschen schwer zu verorten, aber irgendwann im 20. Jahrhundert so ein Jazzfilm sein, der da irgendwann spielt, so Blues Brothers Ära oder sowas. Und dann laufen sie aber halt rum und auf einmal hat sie ein Klapphandy am Ohr oder so ein Schiebehandy oder hat hier iPod, hier Kopfhörer in den Ohren und so. Mhm. Das finde ich schon irgendwie lustig, anachronistisch.
Okay. Ja, klingt ganz gut. Ist im Moment im Kino. Kommt dann wahrscheinlich irgendwann ins Streaming. Müssen wir mal abwarten.
Wollte ich noch was? Sie haben so ein bisschen, glaube ich, bis zum Teil die Reihenfolge verändert. Also ihren Dutt, den sie, glaube ich, in Wirklichkeit schon früher im Leben geschaffen hat, den bekommt sie dann im Film erst später. Und
ihren Dutt, das ist ein Beehive. Das ist ein bisschen mehr als ein Dutt. Aber ja, okay.
Und stimmt,
die hatte
sie sagt
glatte Haare einfach, gell? Ja.
Sie sagt irgendwann, da sitzt sie so mit ihrem Produzenten so zusammen und erzählt so ein bisschen über ihren Musikmachen-Prozess und sagt dann, ich muss erstmal wieder ein bisschen leben, bevor ich hier irgendwie das zweite irgendwie noch weiter ein Album machen kann. Was aber, glaube ich, für den Film mehr oder weniger bloß ein Pivot-Point ist, um dann in die Story mit Blake reinzukommen.
Hm.
Weil das ist ja sozusagen der Driver für das Album Back to Black, ist ja sozusagen ihr Herzschmerz und ihr Überkommen der Trennung mit Blake. Der geht ja dann wieder zu seiner Ex-Freundin, die er vor Amy Winehouse hatte, kommt ja wieder mit ihr zusammen und das wirft sie ja sozusagen in ihr erstes Loch und sie hört dann nur noch die Shangri-Las und nimmt das Album auf. Das macht der Film auch leider nicht ganz so klar. Im Podcast wird das noch erzählt, dass sie, glaube ich, fünf große Songs, also Back to Black und ich glaube Tear Stray on Their Own und so, in 3 Tagen oder so rausgehauen hat.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, den Podcast dazu kann ich auch nur sehr empfehlen. Also das ist nicht wirklich ein Podcast zum Film, aber ein Podcast zu ihrem Leben und generell, You're Wrong About, ja, ein sehr guter Podcast.
Ich höre so ein bisschen raus, dass du auch schon immer Amy Winehouse-Fan warst, der Musik,
nee,
oder? Nee.
Also ich hab's so am Rande mitbekommen, aber
wie kommst du dann jetzt dazu, diesen Film da reinzugehen? Und
wie gesagt, weil ich die Podcast-Episode auch interessant fand und wollte mal sehen, wie sie das im Film darstellen.
Mhm.
Und weil ich eben mich mit den anderen beiden genannten Filmen Rocketman und Bohemian Rhapsody so ein bisschen Gefallen an dem Genre auch gefunden habe.
Mhm. Okay.
Okay. Dann klingt das wie eine Empfehlung, Back to Black, und wir kommen zum nächsten Kapitel.
Definitiv.
BoJack Horseman.
Oha.
Das habe ich immer und überall die Trailer gesehen und nie irgendwie den Zug verspürt, es anzuklicken.
Mir wurde das so oft empfohlen, zum Beispiel auch von meinem Bruder, der hat mir schon oft BoJack Horseman empfohlen, das sei so toll und so lustig und so wahr. Und ich habe es aber irgendwie nie übers Herz gebracht, weil diese Optik und mit diesem albernen Pferd und so, das hat mich nie getriggert. Und ich habe es jetzt endlich mal angeschaut, weil du, Erik, uns eben gesagt hast, dass du darüber sprechen möchtest. Ich habe so halb jetzt, ich habe jetzt eine Ahnung von, ich habe 2 Folgen gesehen, das ist jetzt nicht die Welt, gebe ich zu, aber das, also mich triggert das immer noch nicht so richtig, aber ich verstehe, warum man das cool finden kann. Also vielleicht verstehe ich es noch ein bisschen besser, wenn du es uns erklärst, Erik.
Also ich hatte es ja mehr oder weniger als Thema nur geschrieben, weil ich gerade wieder mal oder das erste Mal tatsächlich im Complete Rewatch gemacht habe oder fast durch bin. Mir fehlen noch 3 Episoden und
also
dann bin ich durch. Und ja, das letzte Mal hatte ich es tatsächlich gesehen, als es hier die letzte Staffel rauskam. Und ja, es ist halt sehr, sehr Hollywood-kritisch, würde ich sagen. Also das wird auch alles noch sehr viel mehr als in den ersten 2 Folgen ist. Man kriegt auch schnell mit, dass sie erst so ein bisschen gebraucht haben, um ihren Ton zu finden, die Figuren zu finden und das zu finden, was sie eigentlich sein wollen. Und wenn sie es aber erstmal gefunden haben, dann ballert es halt richtig hart rein. Also dann wird es richtig existenziell und es greift auch harte Themen auf. Also da haben wir ja auch wieder Drogensucht dabei und Depression wird verhandelt, es werden Hollywood-Themen verhandelt, relativ hart und ernsthaft tatsächlich auch so Themen wie Missbrauch und der Machtmissbrauch, der einfach in solchen Strukturen drin ist. Zum Beispiel in der letzten Staffel gibt's dann auch eine Storyline mit den Hollywood-Assistenten, die dann sagen, wir wollen uns nicht mehr die ganze Zeit so scheiße von euch behandeln lassen und dann streiken. Und sie zeigen dann aber relativ schonungslos, wie sie quasi die ganze Zeit von den Hollywood-Produzenten eben über den Tisch gezogen werden, weil die sich dann eben einen nach den anderen hernehmen und sagen, ja, ich verspreche dir das und kriegst einen Aufstieg in Anführungszeichen sozusagen und schnappen kaufen, sich sozusagen eine nach der anderen weg. Unterschrift, um diesen Streik wegzubrechen. Mhm. Und so was ist es eben in verschiedensten Sachen. Also die zweite Folge ist schon die mit Neil McBeal, der Navy Seal, oder?
Ja, genau. Mhm.
Ja, die finde ich ja, die ist ja, die deutet schon so ein bisschen an, was das macht. Da ist es eben ja so ein bisschen die Kritik, wie gehen die Amerikaner zum Teil mit ihren Veteranen um und so und
die
greifen sich halt immer wieder Themen raus, die sie kritisch anpacken.
Und warum muss das mit einem Pferd erzählt werden? Also irgendwie gibt es dem irgendeine Distanz oder hat es irgendwas, also oder kann man da irgendwas zu sagen?
Also, ist ja nicht nur das Pferd, gell? Es spielen ja auch andere, ist ja auch noch sein direkter Konkurrent, immer so ein Hund, der im Endeffekt die gleiche Show macht wie er, nur halt mit einem Hund und noch ein Schwein und all mögliche andere. Es kommen auch andere, so eine bisschen andere Welt, mit wo eben auch so Tiermenschen drin vorkommen.
Ja, es tauchen so anthropomorphisierte Tiere auf, was schon auch oft irgendwie zu so visuellen Gags benutzt wird. Was ich auch oftmals lustig finde, dass sie dann irgendwelche tierhaftes Verhalten zeigen.
Obwohl ja, es halt Heu frisst und so
humanisierte Figuren sind.
Ja, das ist fantastisch. Aber so ganz verstehe ich es auch nicht, Bob. Also ich habe so das Gefühl, da wird einfach was
man
noch
muss
mit rein.
Eben weiter gucken. Also wie gesagt, die erste Staffel. Das ist immer so ein blöder Satz, dass die erste Staffel noch gar nicht das ist. Also
ja, das ist wirklich.
Aber es ist eben wirklich so. Die mussten erstmal ihren Ton finden und das wird dann noch sehr viel tiefgehender. Und
aber das ist wirklich interessant, dass du jetzt, also du sagtest gerade, das ist immer so ein blöder Satz und ich habe den auch schon oft gesagt und werde dann hier auch immer dafür gescholten. Mhm. Aber das Interessante ist ja wirklich, dass Netflix mittlerweile dazu übergegangen ist, so Entscheidungen, ob es eine weitere Staffel geben wird oder ob es einen Nachfolgefilm für einen selbstproduzierten Film geben wird oder so, den machen die von den Klickzahlen der ersten zwei Wochen, habe ich neulich irgendwo die Information gehört.
Ja, genau.
Das ist natürlich immer die Frage, ob das so stimmt, wenn das irgendwie so gerumort wird, dass das Netflix so vorgeht. Klar kann man vielleicht von außen beobachten, wann sie solche Entscheidungen bekannt geben, aber so richtig wissen tut man ja auch nicht, wie die innen drin ticken oder was so geleakte Informationen hergeben. Aber wenn es so sein sollte, ganz, ganz viele Serien, da hört man diesen Satz, ja. Also du sagst es jetzt über BoJack Horseman, ich habe es über Expanse gesagt und tausend andere Leute sagen es über 5000 andere Serien.
Ja, aber TNG,
genau. Und Netflix gibt diese Chance eigentlich nicht mehr. Serien dürfen heutzutage ihre Füße nicht mehr finden nach ein, zwei Staffeln oder nach 5, 6 Folgen, sondern ja, nach 3 Folgen keinen Erfolg gehabt, zack, abgesetzt oder genau. Halt die ganze Staffel gedroppt, die ersten 2 Wochen hat keiner geguckt, ja blöd war halt WM, ja Pech gehabt. Also das ist irgendwie krass, oder? Also dann wird es sowas in Zukunft eigentlich nicht mehr geben. Oder halt Serien, die gut genug starten und dann vielleicht noch besser werden, das mag sein. Wo die Zuschauerzahlen stimmen, die können ja dann trotzdem vielleicht noch besser werden. Aber so Sachen, die für so ein bisschen mittelmäßig starten und dann fantastisch werden, so wie TNG zum Beispiel, die wäre damals abgesägt, also die wäre heutzutage abgesägt worden.
Ja. Ich sag mal noch zwei Punkte, was für mich BoJack Horseman auf der Story-Ebene ausmacht. Und das ist zum einen, dass sie zu zeigen, also die Serie fängt ja an so ein bisschen, dass er lebt so ein bisschen als Ex-Star da in seinem Haus in Malibu und so und hat eigentlich ein ganz cushy Leben. Und aber seine Karriere dreht dann sozusagen über die Staffel wieder an. Und er dreht dann einen Film und hat eine Oscar-Kampagne und so. Und was die Serie stark macht, was die Serie ausmacht, finde ich, ist so zu zeigen, das ist mir jetzt auch im Rewatch erst nochmal aufgefallen, dass seine problematischen und toxischen Entscheidungen hat er sozusagen getroffen, als er gerade wieder auf dem Weg Richtung hoch war. Was ich sehr interessant finde. Also er ist sozusagen professionell bewegt er sich in eine positive Richtung. Hm. Aber je weiter sein professioneller Erfolg irgendwie geht, umso mehr geht er sozusagen über Leichen.
Also was ihn zum Ende,
was ihm gegen Ende der Serie halt sehr in den Arsch beißt wieder. Sozusagen. Und wo er seinen eigenen Fall da dran hat. Okay. Ja, und der andere Punkt, was war der andere Punkt? Ach so, ja, der andere Punkt sind diese experimentellen Folgen, die ich immer super liebe. In jeder Staffel gibt's da irgendwie was komplett von irgendwelchen Konventionen abweicht und komplett experimentell irgendwie eine meist abgeschlossene Story erzählt. Also zum Beispiel in der dritten Staffel muss er dann auf der Oscar-Kampagne in so ein Unterwasserdorf, weil in so eine Stadt unter dem Meer sozusagen, weil es sind ja anthropomorphisierte Tiere, da gibt's ja auch anthropomorphisierte Fische oder diesen Wal, der ja auch die Nachrichten ansagt und so. Und die haben eine Unterwasserstadt und das ist dann eben eine Folge, die komplett ohne Sprache auskommt. Weil die dann eben alle, die von oben kommen, sozusagen mit so einer Wasserglocke mit so einer Taucherglocke unterwegs sind. Und die Fische, die reden auch nur so. Die tun nur so blubbern.
So wie du die ganze Zeit klingst bei uns, weil irgendwas stimmt mit deinem Mikro nicht. Also ich bin nicht so ein großer Fan von solchen experimentellen Sachen. Also ganz schlimme Erinnerungen habe ich da an Community. Also wenn es nicht gerade Musical-Folgen sind. Musical-Folgen mag ich in der Regel, aber sonst bin ich kein großer Fan, weil ich will ja die Serie sehen für das, wie ich sie kennengelernt habe. Ja, mal gucken, ich muss mal weiterschauen. Aber was ich noch sagen wollte zu der Sache mit dem Pferd, warum das ein Pferd ist, ich habe so die Vermutung, die erzählen ernsthafte Dinge und erzählen auch vielleicht wichtige Dinge, aber wenn sie das in der normalen Form machen würden, ohne anthropomorphisierte Tiere, dann wäre es halt zu lame. Also dann wäre es halt so, dass einfach zu viele sehr schnell wegspringen würden. Und dadurch, dass man halt diese Pferdwitze machen kann und mit dem Heu und weiß der Teufel was, ist es halt komödiantisch noch anschlussfähiger. Das heißt, das ist einfach ein billiges Vehikel, damit man dranbleibt oder damit mehr Leute dranbleiben. Also so ist meine Einschätzung, was das angeht. Oder macht die Serie noch mehr daraus, dass der ein Pferd ist? Also ich hatte nicht das Gefühl. Es ist halt ein Gag.
Ja, es ist schon ein Gag. Also generell, es ist ja ein unausgesprochener Gag irgendwie, dass es diese anthropomorphisierten Figuren gibt. Aber in der Serie wird da auch nie drauf eingegangen. Das ist eigentlich komisch. Warum leben wir hier mit anthropomorphisierten? Es ist einfach halt so.
Ja, genau. Gut, für die Leute in dieser Welt, wenn das da normal ist, würdest du das ja wahrscheinlich auch nicht ansprechen. So ist es halt.
Ja. Der hat ja auch normale Hände und so, gell? Also er hat nur einen Pferdekopf. Wahrscheinlich einen Pferdeschwanz auch, nehme ich an. Aber, ja.
Naja, ich habe gerade mal so über die Sprecher drüber gelesen. Man muss das ja eigentlich im englischen Original gucken, gell?
Ja, definitiv.
Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie und Aaron Paul. Mit Alison Brie haben wir dann auch übrigens die Community-Verbindung. sind die vier Hauptfiguren. Und dann aber auch so in den Guest-Star-Rollen sind da Sprecher dabei, da haut es sich um. Also J.K. Simmons, Stanley Tucci, Angela Bassett, Rami Malek. Also es liest sich einfach so runter wie so ein Hollywood-Who's-Who. Ja.
Haben wir auch krass. Die Verbindung zu Bohemian Rhapsody. Sehr schön.
Ja. J.K. Simmons ist ja zum Beispiel der, ist er Jumbo Gumbo, dieser Nachrichtensprecher.
Mhm.
Es ist sehr lustig. Ja, okay, also klingt nach einer Empfehlung. Ich glaube, ich gucke mir da mal rein, weil das habe ich jetzt auch so oft gehört.
Ja, könnte es schon was sein. Also
das ist ja auch alles da. Man kann es ja eigentlich auch durchbingen.
Ja, ja. Dazu hat mein Leben nicht genug Platz, aber ich werde es versuchen. Gut. Der nächste Punkt auf unserer Liste wäre dann ich, Resident Alien, oder hat das noch von euch jemand geschaut?
Nee, habe ich noch nicht reingeschaut, obwohl mich das schon interessiert.
Ich hatte irgendwann mal vor Monaten schon so einen Moment, wo ich dachte, was macht eigentlich Alan Tudyk gerade? Und dann hatte ich den irgendwie gegoogelt und was er so treibt und dann hatte ich gelesen Resident Alien. Und habe ich geguckt, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man da hier in Deutschland irgendwie noch nichts von gehört. Dann habe ich das bei Wer streamt es auf meine Liste geklickt und dann ist es vor einer Weile jetzt auch bei Netflix aufgetaucht. Und ich habe mal angefangen, bin noch nicht durch. Ich glaube, es ist auch bei uns erst eine Staffel raus, meine ich wohl. Gibt aber in Wirklichkeit schon mehr mit Amerika. Genau, also was ist das? Alan Tudyk spielt ein Alien, beziehungsweise eigentlich spielt er kein Alien, sondern eigentlich spielt er am Anfang eine Figur, die an einem See wohnt und ein Alien kommt auf die Erde mit einem sinisteren Plan, der Erde nichts Gutes zu wollen und leider stürzt aber das Raumschiff ab, wie das immer so ist und verschwindet da oben irgendwo in Alaska oder Colorado oder so irgendwo, ja ich glaube Colorado ist es, irgendwo wo immer Schnee liegt, verschwindet es im Eis irgendwo das Schiff. Und das Alien wurschtelt sich da jetzt so durch und trifft dann halt in der ersten Folge schon gleich an diesem See, in diesem Haus, auf die von Alan Tudyk gespielte Figur und weiß sich nicht anders zu helfen, als den zu töten und seinen Körper zu, ja wie soll man sagen, der kann, wenn er den berührt, kann er den irgendwie so nachstellen, also er kann sich so in den verwandeln irgendwie.
Der Klassiker.
Mhm. Genau. Und dann stellt sich halt so, eigentlich will er dann erstmal nur in Ruhe gelassen werden. Das passt auch ganz gut, weil der hat halt ein Haus am See, weit weg von der Zivilisation. Und will dann in Ruhe gelassen werden. Dummerweise stirbt in dem nahegelegenen Ort der einzige Doktor, der da ist. Und die Leute wissen halt, dass dieser Einsiedler da hinten am See, dass der Arzt ist. Und deshalb kommt dann relativ schnell der Sheriff der Stadt irgendwie zu ihm gefahren und sagt, also hier, unser Doktor ist tot und sie müssen jetzt mal kommen und müssen mal helfen und sie müssen vor allen Dingen die Autopsie machen und den Todesbericht schreiben, weil es kann jetzt hier kein anderer mehr. Und bei der Gelegenheit übrigens, jetzt haben wir keinen Doktor mehr, jetzt könnten sie doch mal, und es wäre doch jetzt ganz gut, wenn sie mal hier einspringen würden. So, und damit hat er jetzt wider Willen eine Rolle innerhalb dieser Kleinstadt bekommen, die er gar nicht haben wollte. Und parallel muss man sagen, Alan Tudyk spielt den dann so, weil dieses Alien, was da in ihm drin steckt, hat ja überhaupt keine Ahnung von menschlichen Gepflogenheiten. Es braucht die ganze erste Folge, um überhaupt erstmal gehen zu lernen und Gesichtszüge zu kontrollieren und so weiter. Und sprechen so ein bisschen lernt er dann aus Fernsehserien. Deshalb redet er auch die ganze Zeit irgendwie total cheesy, wie so American Sitcoms und so. So pustet er immer so Halbsätze raus, die ganz eindeutig aus so Fernsehserien sind. Und es ist beim Zugucken enorm cringe. Also am Anfang habe ich gedacht so, oh, da komme ich ganz schlecht drauf klar, wie diese Serie das so aufbaut. Es wird dann, entweder schaut man sich ran oder es wird besser. Natürlich wird es besser, weil das Alien ja auch geübter wird in Sachen zwischenmenschlicher Kommunikation. Was ihm bis ganz viele Folgen noch schwerfällt, ist Lachen und Lachen richtig einzusetzen. Also der wird dann immer an irgendeiner Stelle, macht er irgendjemand macht einen Scherz und wenn er den entweder nicht versteht oder wenn er ihn dann versteht, dann macht er so, ha, 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 so lacht er dann und die Leute gucken ihn dann so weird an, so, was ist denn mit ihm kaputt? Und damit man so ein Gefühl dafür kriegt, ja. Und es gibt dann auch eine Figur in dem Dorf, ein kleiner Junge, bei dem funktioniert scheinbar diese Disguise nicht. Der sieht ihn einfach als Alien. Und dummerweise muss der aber auch mal zum Arzt und wird dann halt zu diesem Arzt geschickt, vor dem er panische Angst hat, weil das ein Alien ist. Und das erzählt er auch seinen Eltern und allen anderen. Und niemand glaubt ihm. Er ist dann halt der Weirdo, der immer behauptet, dass der Doktor ein Alien sei. Aber, und der Doktor will ihn halt umbringen, weil er Angst hat, dass der ihn verraten könnte. Und ja, ist also eine Comedy-Serie mit Alan Tudyk in der Hauptrolle und einen Haufen Nebendarstellern, die ich noch nie gesehen habe, die aber auch teilweise echt ganz, ganz süß sind. Sie ist so, dieses Cringe-mäßige hat mich jetzt noch nicht ganz verlassen und ich bin immer noch nicht so richtig sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Das Lustige ist, die weibliche Hauptdarstellerin ist die Arzthelferin, die quasi dann sozusagen seine Kollegin wird. Und ich habe die auch noch nie gesehen. Sarah Tomko heißt die Frau. Und ich habe die ganze Zeit immer davor gesessen, die ersten 10 Folgen, und dachte so, warum kommt mir diese Frau so bekannt vor? Wieso kommt die mir so bekannt vor? Dann siehst du die von vorne, von hinten, von rechts, von der Seite, von links und irgendwie aufgeräumt und irgendwie ein bisschen derangiert und dies und das und jenes. Und in jeder Szene denke ich, die kommt mir bekannt vor. Und ich konnte es nicht greifen. Und nach 6 Folgen oder sowas habe ich dann verstanden, die sieht der Kindergärtnerin von meinem Sohn unfassbar ähnlich. Kommt komplett vom anderen Ende der Welt, aber könnte ihre Schwester sein. Und es hat mich 6 Folgen lang gequält, bis ich das rausgefunden habe. Ich saß jede Folge, saß ich da, das gibt's doch nicht, warum kommt mir die so bekannt vor? Das ist sehr lustig.
Was ist so der Screen Homo-Niveau? Also ich habe mich hat's irgendwie nicht angesprochen bisher, wenn ich so Bilder gesehen habe, weil ich habe sofort so American Dad Assoziationen gekriegt von diesen Bildern und so, keine Ahnung.
American Dad ist eine Zeichentrickserie, oder?
Ja.
Da habe ich wenig Folgen von gesehen.
Und er lebt eben auch mit einem Alien zusammen, weil der ist ja CIA Agent und hat einen Alien irgendwie aufgegabelt, was bei dem im Haus durch.
Dieses kleine
und
weiße
so.
Viech da, ne?
Ja.
Es ist schon so. Ich kann das jetzt mit American Dad nicht vergleichen, dazu habe ich jetzt echt zu wenig Exposure damit gehabt. Es ist schon so
die Fernsehvorabendserie. Die sind schon bekannt.
Ja, also Fernsehvorabendserienniveau, so hätte ich.
Er findet das Rad nicht neu, hat
nee,
man das Gefühl.
Absolut nicht. Aber
ist halt Alan Tudyk, der dem Ganzen halt noch einen Kniff mehr gibt, weil der halt allem noch mehr gibt, gell? Egal wo er mitspielt. Egal ob er einen Huhn spielt oder einen Raumschiffpiloten, gell? Aber insgesamt ist alles, was du erzählt hast, nicht wirklich neu.
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das unterhaltsam ist. Also
ja, es sind auch so ein paar Figuren dabei, die man so nach und nach lieb gewinnen kann oder halt auf eigenartige Art und Weise lustig findet. Zum Beispiel der Sheriff ist so ein, der hat scheinbar so viele Minderwertigkeitskomplexe, dass er das durch übertriebene Härte gegenüber sich und anderen ständig ausleben muss und so den ultraharten Supercop raushängen muss und die ganze Zeit immer seine Deputy quält, die aber eine herzensgute Frau ist. Und das, ja, es gibt halt viele solche Kleinigkeiten, die irgendwie nett sind, aber natürlich ist das am Ende ist das so eine typische Vorabendserie, wie sie damals irgendwie um 19.30 Uhr auf Vox gelaufen wäre. Ja. Aber ich fand's ganz witzig. Ich denke, ich werde es weiter gucken, aber das ist kein großes Serienspektakel, was man unbedingt gesehen haben muss, wenn man das verpasst hat.
Linda Hamilton spielt mit.
Ernsthaft?
Ja, als General Eleanor Rick irgendwas.
Ich glaube, an der Stelle bin ich noch gar nicht. Oder? Sie ist mir bisher nicht aufgefallen.
Ja, aber die erkennt man doch.
Ja, das mag sein.
Weil die ja neulich noch in einem Terminator war und also die erkennt man.
Okay. Ja, die habe ich, entweder habe ich sie übersehen oder ich bin noch nicht an der Stelle.
Spielt natürlich auch wieder sich selbst, wenn sie ein General spielt. Also die hat halt, ist halt auf diese Rolle festgelegt. Ne?
Okay. Ja, also das Resident,
gut.
So viel zu Resident Alien.
Mhm.
Und dann steht hier als nächstes, ich mache eine Kapitelmarke, Discovery Staffel 5, nehme ich an, soll das heißen. Oder Episode 5? Ne?
Ja, Staffel Star 5. Trek Discovery Staffel 5. Davon ist jetzt die Hälfte so ungefähr da, 5 Folgen.
Okay.
Habt ihr denn schon reingeguckt oder guckt ihr überhaupt Discovery, guckt ihr Star Trek?
Haben wir denn Paramount? Das ist bei Paramount, oder?
Ja.
Ja, nee, haben wir nicht. Ich spiele natürlich immer mal mit dem Gedanken, mir Paramount zu abonnieren. Höre dann aber immer wieder Schlechtes, was sie publizieren und so und denke mir, ja, nee, dann doch nicht. Aber klar, ich will irgendwann Strange New Worlds schauen und ich interessiere mich schon auch für die 5. Staffel Discovery, weil ich die 4. mochte. Ich hatte ja am Anfang wirklich Probleme mit Discovery und ich bin da nicht mit warm geworden. Aber ab da, wo sie in die Zukunft springen, wird es dann besser für mich und ich mochte die letzte Staffel.
War das
obwohl
nicht
ich
die
3.?
Wo sie in die Zukunft gehen?
Ja, genau. Aber
was waren dann die 4.? Achso, ich glaube, ich bin in der 3. ausgestiegen.
Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was in der 4. vorkam, aber ich habe noch so ein unterbewusstes Gefühl so, dass ich die 4. am meisten mochte. Erik, kannst du kurz uns sagen, um was es in der 4. ging, dass ich wieder dabei bin?
Also in der dritten sind sie schon in der Zukunft. In der dritten geht's ja um den Burn und in der vierten ist das mit diesen, mit dieser DMA, mit diesem Ding, mit dieser, ich nenne es mal böser Nebel, der immer überall auftaucht und so Planeten genau, frisst und so.
Ja. Ja, ich mochte die vierte. So, die fünfte. Schließt die an die vierte an, so vom Tonus her, oder?
Nee, es ist ein Zeitsprung ein Stück weit. Oh
Gott. In welche Richtung?
Und es macht einen eigene Story und es ist sozusagen.
Es erfindet das Rad mal wieder neu.
Indiana Jones.
Nein.
Schatzsuche, Abenteuer, Story in Space. Was ich sehr liebe bisher, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und
in welche Zeit springen sie?
Sie bleiben in der Zeit. Also es ist ein paar Jahre sozusagen vergangen seit. Also es ist sozusagen ein narrativer Zeitsprung ein Stück weit.
Okay.
Sind ein paar Jahre vergangen seit der letzten Folge der letzten Staffel und es schließt also nicht einfach bündig an, sondern sich ein bisschen was vergangen und jetzt geht sozusagen das neue Abenteuer los.
Und dreht sich's nur um sie oder dreht sich's schon auch um, was wird aus der Föderation und wie entwickelt die sich, wie entwickeln die sich mit den Orionern und so weiter? Also passiert da auch ein bisschen große Politik oder ist es wieder rein fokussiert auf das Raumschiff?
Es ist fokussiert auf diese Schatzsuche. Es ist eben wirklich so ein Abenteuer-Story mit tatsächlich Planet of the Week Format bisher, weil sie am Anfang eben so ein Ding haben, dass sie fünf Hinweise finden müssen, so nach und nach, das eine Ding gibt wieder einen Hinweis auf das nächste Ding, was sie finden müssen, wo sie das finden können und so, und es ist eben schon sehr Abenteuer-Story-mäßig, Schatzsuchen-mäßig, aber mir gefällt das bisher sehr gut, und die ist doch die Staffel fängt ja wieder an mit Kovic, der wieder da ist. Finde ich übrigens eine super Hinzufügung, als sie nach dem Zeitsprung hier den Cronenberg einfach als Figur da einfügen, der immer mal wieder auftaucht. Ist ja total kryptisch irgendwie unterwegs ist. Man weiß nicht, welche Rolle der hat und wie wichtig der ist und was der alles kann und darf und so, der taucht dann halt auf, gibt irgendwie einen kryptischen Hinweis oder einen kryptischen Auftrag und dann ist er auch wieder weg. Und ich liebe den sehr als Figur irgendwie.
Ja, mochte ich auch, ja. Und der kommt wieder mehr, ja?
Ja, der kommt zumindest in den ersten beiden Folgen und danach ist er eben weg, aber danach sind sie ja auch erstmal auf ihrer Schatzsuche sozusagen und mir gefällt, dass es mal nicht wieder so eine Weltuntergangsstimmung ist und das Universum steht am Rande der Zerstörung, wenn sie da nicht was machen, sondern es ist eben
eine meiner Hauptkritikpunkte der ersten Staffeln, dass ja wirklich so alles, die ganze Zeit stürzt in sich zusammen, wenn sie irgendwas nicht
hinkriegen. Und zwar nicht als Kulminationspunkt der Staffel, sondern in jeder verfickten einzelnen Folge.
Ja, genau, es war mir auch zu viel, ja.
Ja, nee, das ist eine kleinere Story und uns geht zwar drum, am Ende dieses Ding zu finden, wo die Hinweise dafür und die Schatzsuche dafür unterwegs ist und auch schneller zu sein, als da gibt's so ein Bonnie und Clyde-artiges Gegenspielergespann, was sozusagen auch auf der Jagd ist nach dem Schatz. Und natürlich will man da schneller ankommen als die beiden, aber es ist halt auch mehr. Es ist ein anderer Scope sozusagen.
Okay.
Das klingt ja fast schon, als sollte ich mal weitergucken.
Ja, aber dafür Paramount holen.
Ja, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ehrlich zu sagen, ist, dass man immer noch nicht so wirklich ein Crew-Gefühl hat. Also, weil sie auch zu der Staffel noch mal viele von der Brücke ausgetauscht haben. Michael bekommt dann ja auch nochmal einen neuen
ersten Offizier.
Eine neue Number One, weil hier Saru ja austritt sozusagen. Das sieht man noch. Der bekommt dann nochmal die Figuren alle mit einem Satz, so wäre mehr oder weniger vorgestellt. Da sieht man auch, wie wenige von der ursprünglichen Crew noch da sind auf der Brücke. Und das hätte ich mir anders gewünscht. Für eine finale Staffel müsste es eigentlich so sein, dass man auch die Figuren die auf der Brücke sind, alle schon mal so ein bisschen kennenlernt. Aber da haben sie sich auch so ein bisschen selber auf den Fuß gestanden, weil sie ja oftmals in den letzten Staffeln sowas gemacht haben, dass sie eine Figur, oder wenn sie eine Figur rausgeschrieben haben aus der Serie von der Brücke.
Dann haben sie
sie
vorgestellt, ja.
Dann ist es, das war die Folge, wo sie vorgestellt haben.
Genau, diese Cyborg-artige, das fand ich so schlimm, weil man die ganze Zeit sitzt die im Hintergrund, man denkt sich so, die will ich kennenlernen, ich will was über die wissen. Und dann kommt die Folge, wo man was über sie erfährt und dann opfert sie sich am Ende heldenhaft.
Ja.
Ihr wollt mich doch verarschen.
Area, ja. Genau.
Aber das sind halt so Momente, wo du merkst, dass sie es eigentlich irgendwie, also, es ist, wenn du quasi in dem Augenblick, wo du merkst, hier Schauspielerin XY sagt, ich steige aus, ich habe keinen Bock mehr.
genau.
Und dann, wenn du da feststellst, okay, dann müssen wir dir jetzt so ein Send-off geben. Und dann beim Writing-Prozess stellst du fest, irgendwie, was haben wir denn bisher über die gesagt? Ach ja, lass mal hier blättern.
Nichts.
Blätter, Blätter, raschel, 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 raschel. Ja, nichts. Oh, ja, blöd.
Deswegen geht die.
Genau.
Könnte der Grund sein.
Ja, ist derselbe Grund, warum Tasha Yar damals gegangen ist.
ja, genau.
Lost hat sowas ja lustigerweise auch immer gemacht. Also wo zum Beispiel Mr. Echo gestorben ist, gab es nochmal eine Folge mit Mr. Echo Rückblenden. Aber sie hatten davor ja schon, sie haben ja quasi in jeder Folge Rückblenden zu irgendeinem Charakter. Und deswegen fällt das dann nicht so auf. Oder es fällt erst im Nachhinein auf, ach so, deswegen gab es nochmal Dr. Echo Rückblenden, weil Dr. Echo in der Folge gestorben ist und so.
Ja, wenn du wenigstens Rückblenden hast in größeren Mengen. Ach so, ja, oder es waren neu erzählte Szenen, ja.
Aber bei Discovery konnte man es ja wirklich in den letzten Staffeln schon riechen, sozusagen. Wenn da eine Figur, die bisher Randfigur ist, auf einmal ein Spotlight kriegt, dass die dann am Ende weg ist.
Ja, stimmt.
Ja. Naja, okay. Was kostet Paramount Plus im Monat? Muss man das hier mal schnell rausfinden?
Ja, irgendwann werden wir es dann doch mal machen. Allein um Strange New World zu schauen.
Es war super nervig letztens, weil ich habe es ja über Prime zugebucht. Und da war die eine Folge war dann ewig nicht verfügbar. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil es nochmal irgendwie von der Alterseinstufung nochmal hochstufen mussten.
Ich kann dir sagen, woran das liegt. Weil Amazon einfach eine beschissene Drecksklitsche ist.
Ja. War es einfach 3 Tage lang nicht verfügbar.
Ja. Die mit Internet und so, das ist nicht so ihr Ding. Das ist Neuland für die.
Ah, okay. Ich sehe gerade, wenn man es über Amazon bucht, dann ist es tatsächlich günstiger. Ist das so?
Das ist erstaunlich.
Ja, dann kriegt man das wohl 1 Jahr lang zum halben Preis, wenn ich das hier richtig verstanden habe.
Ach, 1 Jahr? Ich will doch nicht 1 Jahr lang Paramount, um Gottes Willen.
Naja, aber du kriegst es dann zum halben Preis. Also ob du es jetzt dann das volle Jahr haben musst oder nicht, das habe ich jetzt auf die Schnelle hier nicht erfahren, aber oder ob du es monatlich trotzdem los wirst.
Ach ja, Prime. Das ist ja auch einfach super sinnvoll, so Serien mit Omu und Ome Omu irgendwie als unterschiedliche Items darzustellen und die einzelnen Staffeln als einzelne Items darzustellen, weil man muss sich ja auch so ein bisschen abheben von der Konkurrenz und mal was anderes machen.
Man hat eine Staffel fertig und muss dann suchen, um die zweite zu finden. Ey Leute, ihr wollt mich verarschen. Lasst einfach weiterlaufen.
Ja, das ist ziemlich kaputt bei Amazon alles, aber...
Und dann sieht man den, dann kommt man so Prime rein und dann sieht man, da ist meine Serie, klicke ich drauf. Und dann läuft es von vorne los. Ich denke mir, ey Leute, ich wollte fortsetzen. Warum, ihr wusstet doch, dass ich das schon mal geschaut habe. Warum lasst ihr mich es nicht fortsetzen? Nur weil ich jetzt an der falschen Stelle in eurer beschissenen App draufgeklickt habe. Das kann doch nicht euer scheiß Ernst. Oh, don't get me started.
Tja.
Ja. Dann kommen wir bald lieber zum letzten Serienthema, oder?
Ja, was haben wir denn noch für ein Serienthema?
Ich habe noch Franklin, also da bin ich noch nicht so weit. Ich habe jetzt 3 Folgen geguckt, weil ich finde es auch zum Teil ein bisschen zäh.
Ah, schön, dann sind wir ja da einer Meinung. Ich habe es auch angefangen. Ich habe 1,5 Folgen, glaube ich, gesehen und wollte mir jetzt erstmal von dir erzählen lassen, ob ich es überhaupt noch weiterschauen muss. Weil ich es nämlich auch ein bisschen zäh finde, ja, und ein bisschen inhaltsarm.
Ich finde es von der Prämisse interessanter als das, was es dann ist. Also gerade weil ich.
Kann ich mal erstmal zusammenfassen, über was wir da reden?
Naja,
weil ich Franklin. Hamilton gerne gucke und das sozusagen die, das französische Gegenstück ist. Es erzählt, wie Benjamin Franklin sozusagen in Frankreich ankommt, in Paris ankommt und da versucht irgendwie Ressourcen, Munition, Waffen und Soldaten zu kriegen, um gegen die Briten zu kämpfen und genau, um das, für den
das, was in
Unabhängigkeitskrieg.
Hamilton, was in Hamilton so in zwei Sätzen abgetan wird, so es läuft schlecht, was machen wir? Wir haben nichts mehr, wir sind outnumbered, outgunned. Was ich lustig finde, dass das hier fast zitiert wird, gell?
Ja.
Und ja, wir brauchen die Franzosen und müssen die Franzosen, okay, wir haben es geschafft, die Franzosen an Land zu ziehen, so, jetzt läuft's besser. Und dieses, wir haben es geschafft, die Franzosen an Land zu ziehen gegen die Engländer, das wird hier halt erzählt und das macht eben Benjamin Franklin, der berühmte Erfinder, der ja auch ein Gründervater war. Und den begleiten wir hier, gespielt von Michael Douglas.
Ja, aber und in halt Hamilton taucht so, er eben gar nicht auf, tatsächlich. Und ja, gut, weil er wahrscheinlich eben zu der Zeit in Frankreich war. Und man erfährt zum Beispiel, was ich schön finde in den ersten beiden Folgen, finde ich noch, dass sie erzählen sozusagen, wie kommt es eigentlich, dass Marquis de Lafayette da bei den Unabhängigkeitskämpfern da mit dabei ist. Weil sein Enkel lernt ihn dann eben kennen und man erfährt dann so ein bisschen, Marquis de Lafayette, der will da mit den Amerikanern kämpfen. Und sie erzählen dann sozusagen, wie er da hinkommt und dass hier Olle Opa ihm noch einen Olle Opa. Dass der Michael Douglas Mann ihm dann noch einen Empfehlungsschreiben mitgibt, sozusagen. Und ja, man sieht eben sozusagen die andere Seite. Und alles, ja, was in Amerika passiert, erfährt man dann sozusagen nur in Hörensagen. Und angeblich ist das und das passiert. Und andere sagen aber, es kamen auch verschiedene Figuren dann natürlich einen verschiedenen Informationsstand. Und sie können.
Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Das Problem, was ich finde, ist, dass das, was gezeigt wird, einfach sehr uninteressant ist. Das ist einfach, ja, da ist ein alter Mann mit seinem Enkel, die Frankreich bereisen und zu verschiedenen Leuten hingehen und da einfach den Bittsteller machen. Und einfach zum Teil kennt er den von früher, dann wird halt zusammen gegessen und gesagt so, ja, hier, es läuft nicht gut in Amerika, wir brauchen eure Hilfe. Dann sagt er, ja, da kann ich leider nicht viel machen, aber ich rede mal mit dem König, mal gucken, ich setze mich für dich ein. Und dann nächste Szene sieht man ihn halt mit dem König oder mit irgendeinem Vasallen des Königs, keine Ahnung. Und dann setzt er sich halt für ihn ein. Aber das ist nicht interessant. Ja, das ist dieses, wir schauen stundenlang Leuten dabei zu, wie sie um Hilfe bitten. In schönen Kostümen, ja, von mir aus.
Diese französischen Höfe-Intrigen finde ich auch irgendwie sehr, sehr anstrengend
kommt
und nervig.
Kommt da noch mehr Intrige? Also wahnsinnig viel Intrige ist bisher nicht. Also ja, natürlich, die sind missgünstig und machen halt und lassen ihn halt irgendwie, zeigen ihm die kalte Schulter. Aber das ist nicht richtig spannend. Also das ist nicht irgendwie kein echtes Drama oder so. Also nicht, dass irgendwie interessant wäre. Ich hoffe, da kommt noch was, aber
passiert nicht viel, nee.
Nee, passiert echt nicht viel.
Und dann wird halt einmal random am Ende der zweiten Folge seine Druckerpresse zerkloppt und verbrannt und ja, dann geht's aber auch einfach so weiter.
Ja.
Hätte ich ja jetzt lieber den Teil gesehen, wo er das Experiment mit dem Drachen und dem Blitz macht.
Das kommt vielleicht ja auch noch. Also ich meine, das Intro deutet es ja an.
Echt? Ah, okay. Na, wunderbar.
Aber zum Teil erzählt er ja auch darüber, dass er eben jetzt nach Frankreich kommt und irgendwie den Strom erfunden hat und deswegen müssen die ihm jetzt alle zu Füßen liegen und so. Irgendwie so irgendwas sagt er. Also er hat wohl auch schon Dinge erfunden. Ist ja auch ein alter Mann.
Michael Douglas spielt das auch schon gut irgendwie, aber es ist eben auch
mehr oder weniger
das einzige Interessante,
ja,
was die Serie hat.
Ja, weißt du, ein alter, tattriger Mann spielt einen alten, tattrigen Mann.
Ich wollte gerade sagen, das dürfte ihm nicht schwerfallen. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch, ich dachte mir, der hätte Alzheimer oder irgendwas, habe ich eben falsch abgespeichert. Ich hatte den als noch viel tattriger in Erinnerung. Ich wusste gar nicht, dass der noch spielt, aber gut, jetzt spielt halt einen alten, tattrigen Mann, ja. So what?
Ich folge ihn auf Instagram, aber da merkst du auch deutlich, dass er alt ist mittlerweile. Ich meine, da ist ja auch nichts Schlimmes dran, aber
nee,
ja, von daher.
so ein bisschen Harrison Ford-Vibes.
Ja, gut.
Die sind wahrscheinlich auch, nee, wer ist älter von beiden?
Noch.
Ja, ich würde sagen, Michael Douglas ist mit Sicherheit älter, oder?
Ja.
Nicht wirklich eine Empfehlung.
Nee, nicht richtig. Schade, weil, klar, ich bin auch ein Hamilton-Fan.
Oh, wir haben uns geirrt. Harrison Ford ist 2 Jahre älter.
Oha, interessant.
Harrison Ford ist 81 und der gute Michael Douglas ist 79.
Ja gut, beide nicht mehr ganz jung. Aber Präsident können sie noch werden. vielleicht auch, wäre gar keine so schlechte Entscheidung. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es noch schauen, bis Lafayette auftaucht.
Der ist in den ersten 2 Folgen.
Echt? Okay.
Ja.
In der ersten Folge auch schon? Dann habe ich ihn nicht bemerkt.
Gegen Ende der ersten Folge. Und in der zweiten wird er ja dann auch schon nach Amerika verschickt.
Ich bin in der Mitte der zweiten. Okay, dann habe ich nicht gemerkt, dass das ist. Okay, dann muss ich nochmal aufmerksamer schauen. Aber ja.
Ja, das ist der Große mit den dunklen Haaren, mit dem der Neffe, der Enkel immer unterwegs ist zwischendurch.
Mhm. Okay. Oh, das habe ich nicht kapiert. Ja, weil es auch egal ist am Ende. Also er ist halt Besteller bei allen möglichen. Das ist naja.
Okay.
Ja, haben wir noch was? Noch ein Thema?
Von den Filmthemen her sind wir durch.
Okay.
War ja jetzt auch kein schlechter Ritt mit der Menge an Dingen, die wir hier hatten. Ich weiß nicht, habt ihr weiteres? Weil sonst ist unsere Liste relativ leer, außer du möchtest einen Jazzwitz erzählen, Christoph.
Natürlich will ich einen Jazzwitz erzählen.
Okay.
Ja, dann fahr mal das Intro ab, dass ich Zeit habe, mir einen auszudenken.
Ich habe das Intro natürlich nicht hier gecued, aber in der Sendung wird es drin sein.
Jazzwitz der Woche.
Fantastisch.
Passt ja auch zum Hauptfilm, der Jazzfilm, mit der Jazzästhetik von Amy Winehouse. Von
Ja, zum zweiten Film. Ja, genau, passt total. Also, eine Jazzband spielt und während sie so spielen, flüstert der Bassist zum Pianisten rüber: Psst, du, wo sind wir denn? Dann sagt der Pianist: Das geht dich doch nichts an.
Hä?
Naja, der Bassist ist auch egal, ne? Der spielt halt irgendwie so irgendwo rum.
So.
Ist wurscht.
Oh Gott.
Schön, wieder Witze erklären im Sneakpot, Leute.
Ja, fantastisch. Ist halt genauso schlecht wie die GPT-generierten Jazz.
Genau. Ist wahrscheinlich auch seine. Ja, nee. Komm, schnell
weiter. Hattet ihr schon mal GPT-generierte Jazzwitze, oder?
Ja, reichlich.
Katastrophe. Die sind alle
Katastrophe.
Schlecht. Ich habe auch gerade wieder einen machen lassen, während du den erzählt hast. Warum hat der Jazzmusiker sein Saxophon aus dem Fenster geworfen? Damit er den Blues loswerden konnte.
Gefällt mir, hatten wir bestimmt auch schon, weil ChatGPT erzählt ja immer dieselben Witze.
Stimmt, die sind immer ziemlich ähnlich, das muss man sagen.
Ich habe
meine lokalen LLMs gar nicht gefragt, ob was sie für Metalama 3 zum Beispiel, könnte man mal nach einem Jazzwitz fragen, aber ich habe jetzt meine ganzen Docker-Container runtergefahren, das mache ich jetzt nicht alles an. Gut. Ja, wenn ihr sonst nichts habt.
Ich habe heute unseren Podcast, gestern war es, unseren Podcast mit Christiane gehört.
Ja.
Wo sie Vergleiche zwischen dem Peach Gin Fizz und Ferrari zieht, beziehungsweise ChatGPT
auch so ein Absurd, das war auch so ein absurdes Segment.
Ja.
Vor allen Dingen, weil er viermal dasselbe Argument nur anders formuliert.
Exakt. Vor allem das erste und das letzte war wirklich exakt das gleiche. Wir haben nicht darauf hingewiesen, aber es war wirklich, mir ist jetzt beim Hören wieder aufgefallen, es ist exakt das gleiche, was er sagt. Fantastisch.
ChatGPT. Die geheimnisvolle, mysteriöse Aura, die hat sowohl Ferrari als auch der Peach Gin Fizz.
Ja, genau. So ein Schwachsinn.
Ja, das ist echt schön, wie du sie, wenn du die Dinger was fragst, wo sie nicht Bescheid wissen, wie sie dann im Brustton der Überzeugung anfangen, vollkommen frei zu drehen. Das ist fantastisch.
Ja, auch wo sie sagen so, hier, der italienischste aller Cocktails, der Peach Gin Fizz, und Christiane dann so rückfragt so: Bist du sicher, dass der italienisch ist? Und dann ChatGPT sagt: Ja, nee, eigentlich nicht, aber
so fantastisch. Im ersten Satz: Der italienischste aller.
Ja,
weiß nicht. jedem, wenn du mit einem Menschen diskutieren würdest, der dir so kommt, würdest du an der Stelle auf den Hacken kehrt machen und gehen in diese Diskussion.
Ja, genau.
Und diese Dinger labern dich einfach weiter voll.
Ja.
Fantastisch.
Ich habe leider nichts Spektakuläres zu erzählen irgendwie. Also ich habe weder einen Würzburger Stock noch irgendwelche noch nicht irgendwelche so brütenden Falken zu beobachten.
Oh,
oder so.
Ja, doch. Ja, ja, da gibt's ja Neuigkeiten.
Gibt's Neuigkeiten, fantastische Neuigkeiten.
Die Storchenbabys oder Küken sind geschlüpft.
Genau, hat uns der Wahnsinn. Jan im Nachgang der Sendung weiterhin mit aktuellen Infos versorgt, weil man das Gefühl hat, dass er diese Vogelkameras wirklich 24/7 im Auge hat. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber es scheint so zu sein.
Mhm.
Und heute kam die fantastische Information. Die Störche sind geschlüpft. Und ich habe das dann auch sofort meinen Kindern gezeigt, die dann beide ganz gebannt vor meinem Handy saßen und den Storchenbabys beim Gefüttertwerden zugeguckt haben. Oder ich glaube, die Mutter hat nur das Nest aufgeräumt, aber es ist wirklich sehr niedlich, da zuzugucken.
Ja, das stimmt.
Wenn man das so einem Dreijährigen zeigt, hat man ja immer die ganze Zeit Angst, dass gleich jede Sekunde irgendwas, wie in so einer Naturdoku, sowas Schreckliches passiert. Irgendwie so, kommt ein Falke rein und zagt eins von denen oder so. Wahrscheinlich bin ich total schlecht vorbelastet von diesen Naturdokus, die immer so, in meiner ganzen Kindheit waren Naturdokus immer schöne Natur, eins wird gefressen. Und dann schöne Natur, oh, es wird leider zurückgelassen. Die Mama hat es übrigens, dann wird es vom Nashorn zertrampelt oder irgend sowas. Du sitzt als Kind davor und wirst immer sofort traumatisiert. So war das in meiner 80er-Jahre-Kindheit. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war.
Ja, klar.
Aber und deshalb denke ich immer, dass in der Natur, wenn ich so eine Live-Kamera habe, wo jetzt kein Regisseur mehr eingreift, ist einfach live, ja, das passiert jetzt einfach. Und ich halte meinem dreijährigen Sohn dieses Ding hin und dann mein Unterbewusstsein erwartet quasi sekündlich irgendwie so ein monstermäßiges Drama, was natürlich nicht passiert, weil es komplett irrational ist, dass sowas passieren sollte.
Bei den Falken heute. Ich habe heute bei den Falken reingeschaut, habe dann wahrgenommen, dass die jetzt schon langsam so braune Federn kriegen. Also ach, das wird jetzt, geht jetzt langsam Richtung Flügge werden. Und dann war aber, drei waren so in dieser Ecke rechts oben zusammen und haben irgendwie Unsinn gemacht. Und eins war so gerade so am rechten unteren Bildrand zu sehen und bewegte sich nicht oder wurde nur so vom Wind immer so angeblasen. Da dachte ich, oh je, ist gestorben. Oh je, was wird jetzt passieren?
Also dein Hirn macht dasselbe wie meinst du?
Fressen die anderen das jetzt? Aber jetzt ist es nicht mehr da. Also entweder wurde es gefressen oder, nee, ich glaube, es sind vier. Man kann es nicht so richtig, die hocken alle sehr eng zusammen. Ich glaube, es sind wieder vier.
Ich glaube, es sind vier, ja.
Sitzen jetzt links. Also es scheint noch nicht tot zu sein. Aber es war genau das Gleiche. Ich war gerade, oh Gott, oh Gott.
Das habt ihr doch auch schon in der letzten Folge irgendwie erzählt mit von wegen, ja, die kriegen alle, die vorne sind, die kriegen das Fressen. Und ja, der kriegt wahrscheinlich nicht das Fressen.
Der muss leider verhungern.
Ja, das war die Reaktion meiner Frau, als ich die Fütterung beobachtet habe. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche gesagt, ja. Ja, das ging mir diesmal bei den Störchen wieder genauso, bei den Falken letzte Woche schon. Aber nichtsdestotrotz.
Einer von unseren Falken, von genau diesen, und frisst so einen kleinen Storch.
Der fliegt aus Würzburg nach Höchststadt und holt ja, genau. Rüber, fliegt wieder zurück. Weit. Das ist echt für so einen Falken eine Mordsarbeit, aber hey. Was tut man nicht alles
Internet.
Für die Kamera?
Der weiß halt, dass die Störche geschlüpft sind und dann macht er sich auf den Weg.
Ja, der Jan hat ihm das erzählt, dem Falken.
Mhm.
Ich höre ja eigentlich Bluey, wenn ihr mit Kindern am Start seid.
Ja, meine Kinder gucken das, allerdings mit meiner Frau, weshalb ich da jetzt nicht so viel zum Inhalt beitragen könnte.
Was schauen wir?
Bluey.
Das sagt mir gar nichts, was ist das?
Ist auch Netflix, oder?
Nee, auf Disney Plus.
Ach, ist das Disney Plus, okay. Ich kann da wirklich nichts zu sagen, weil ich das nicht, meine Frau guckt das mit denen.
Ist eine australische Cartoon-Serie über Hunde, die da leben und so 9 Minuten pro Episode. Jetzt haben sie mal eine längere rausgehauen, Design.
Und ist das gut, oder?
Also ich finde es gut. Christopher findet es, glaube ich, auch gut. Und ja, es ist, glaube ich, auch pädagogisch gut.
Ja? Okay, Bluey.
Muss ja mal deine Frau sagen.
Warum meine Frau?
Nee, hier, ich meine
meiner Frau.
Ja.
Die weiß das ja schon. Ich meine, die guckt das ja mit den Kids und da sie ja Pädagogin ist, wird sie das, glaube ich, ganz gut einschätzen können. Ich nehme an, der hat es auch nicht ganz unabsichtlich ausgewählt. Wie gesagt, die gucken das zusammen, meine Frau mit den Kids. Ich habe mal so mit einem Auge drauf geschaut, wenn ich da vorbeigelaufen bin oder so, aber ich, wie gesagt, ich kann nicht viel drüber sagen, weil ich aktiv nicht daran teilgenommen habe. aber...
Ja, mach mal.
Sollte ich das tun, ja?
Ja.
Okay.
Guck mal mit einer Folge.
Dr. Bluey wird gebraucht, gefallen? Weil Dad eine Katze im Bauch hat und sofort operiert werden muss. Okay.
Ja, ich habe gerade gesehen, 52 Folgen gibt's. 9 Minuten und zwar sehr strikt. Die sind alle exakt 9. Ja. Ah ne, hier gibt es mal eine mit 10. Aber die meisten
in einer Staffel. Also es gibt aber schon mehrere. Es gibt schon 3 Staffeln.
Ach, das ist eine Staffel mit 52. Ach, du ahnst es nicht. Ich dachte, das ist alles. Du hast recht, es gibt 3 Staffeln.
9 Minuten. Ja, klingt gut. Schau ich mir mal an.
Ja.
Neulich haben wir uns erst
aufgeregt. Design, das ist gerade das Special, was sie jetzt vor kurzem rausgehauen haben, das ist dann mal 23 Minuten oder so, da geht's eben um eine große Hochzeit von der Schwester von dem Bruder, von der Mutter und so, und da kommen eben alle zusammen und es gibt sehr viele Anspielungen auf alle Sachen, die so davor passiert sind.
Wow, 31 Minuten, krass.
Ja, wobei, wenn man das umrechnet, ich habe gerade mal ausgerechnet, 52 Episoden a 9 Minuten ist quasi das Äquivalent zu 10 Folgen a 45 Minuten ungefähr.
Ja klar, man braucht noch umdrehen.
Also, ist ungefähr eine
da braucht man nicht viel rechnen.
Nee, ich meine, das ist eine normale ja, Staffellänge, klar, wenn du so willst. Es wirkt halt erstmal absurd, dass es so viele Folgen sind. Aber es ist faktisch die gleiche
Was
Menge.
Was ich zum Beispiel immer lustig finde, wenn ich mal reingucke, ist, es gibt diesen Nachbarn, Lucky und seinen Vater, Lucky's Dad, und die werden oftmals so random in das Spiel dann, weil in den Folgen wird halt oft irgendwie so, Vater spielt mit den Kindern, so absurde Fantasiespiele, und da wird dann oft der Nachbarvater in irgendein Szenario reingezogen, der weiß gar nicht, was los ist und was da passiert und muss da dann einfach mitspielen.
Okay. Es sieht irgendwie witzig aus, auch so, wenn ich die Bilder so angucke. Ich glaube, ich gucke da wirklich mal mit.
Ja, ich gucke.
Ich habe halt keine Ahnung, wo die aktuell stecken. So.
Was meine Kinder gerne schauen, wenn sie nicht momentan Let's Dance schauen, ist Looney Tunes, wo es ja auch eine neue Variante davon gibt. Auch so sehr kurz, so wie früher im Endeffekt, kurze Geschichten mit Daffy Duck und Bugs Bunny und Roadrunner und so weiter, die noch einen ähnlichen Flow haben wie früher. Also das immer noch sehr gut anzuschauen. Ich schaue es auch gerne mit.
Ja, wir probieren mit den Kids auch gerade so alle möglichen alten Sachen aus, so ein bisschen Mickey Mouse geguckt und so Käse. Und dann auch so Looney Tunes, haben wir, glaube ich, auch mal reingeschaut. Es ist immer unterschiedlich, wie das verfängt. Manche Sachen gehen ganz gut und manche merkst du dann auch so, oh Gott, das war damals doch ein bisschen krass. Macht man weg. Meine Frau hat da, glaube ich, auch viel mehr experimentiert mit den Kids als ich jetzt, aber es gibt so viel von den alten Sachen auch noch so im Zugriff, das ist schon lustig.
Ja, das ist jetzt eine neue Verwurstung davon. Also es ist aktuell.
Ah, okay.
Aktuell ist Looney Tunes. Ja, ja.
Da haben wir, glaube ich, was anderes geklickt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber über Kinderserien habe ich jetzt keinen weiteren Content mehr parat.
Ja, dann lass uns mal zum untergegangenen Wort der Woche kommen.
Unbedingt.
Da müssen wir erstmal unser Haupt in Asche, wie nennen wir das? Unser Haupt mit Asche bestreuen, oder?
Irgendwie so ähnlich.
Irgendwie so?
Asche essen.
Asche auf unser Haupt, sagt
ja,
man, richtig, glaube ich.
So ist ja, es, aber ja. Es wird nicht, da ist kein Verb, oder?
Nee.
Da wird nicht gesagt, was man, ob man die da hinschüttet oder
was man da macht
streut
in der Asche
oder wirft.
Ja, also Frau Nachti hat letztes Mal das Wort uns gemeldet, aber es ist, glaube ich, in unserem Spam-Filter, also das Wort preislich war das war vorletzte Folge.
Genau, es ist tatsächlich im Spam-Filter gelandet. Und
das war aber nicht preislich.
Der Kommentar, nee, überhaupt
nicht. Nee, das war gar nicht preislich.
Der Kommentar ist eingegangen, von ihr verschickt sozusagen, bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, aber ich habe ihn erst nach der Aufnahme, ich glaube am nächsten Tag dann, im Spam hängen geblieben, gefunden.
Ja, als wir uns halt eingeloggt haben, um die Folge hochzuladen.
Ja, so ungefähr, genau. Und dann habe ich gesehen, oh, da hängt ein Kommentar fest, was da los, mal freigeben. Und dann dachte ich mir so, oh, Datum war Mist. Vor der Sendung, hätten wir sehen können, haben wir halt nicht. Aber
genau, jetzt
natürlich vollkommen gültige Einsendung.
Richtig, zudem letzte Woche haben wir wieder keine Einsendung, deswegen gehen wir einfach davon aus, dass Frau Nachti ihn uns wieder irgendwie geschickt hat, aber er nicht angekommen ist. Das Wort war bemelden.
Ich habe es nicht gehört letzte Woche.
Es war auch schwierig, weil ich über etwas, also
Christiane hatte schon angefangen zu sprechen und ich wollte sie auffordern, ob sie eben noch was beizutragen hat, also noch etwas zu erwähnen hat, zu bemelden eben. Und Christiane hat aber schon weitergesprochen und ich habe dann aber einfach weiter drüber gesprochen, weil ich wollte diesen Satz da jetzt eben bringen und das Wort. Und deswegen sprechen wir da übereinander. Deswegen ist es schwer zu hören. Ja, aber bemelden heißt eben erwähnen in diesem Fall. Und ja, da.
Und mir ging es diese Woche wie Christiane auch letzte Woche. Ich habe es zwar ja gewusst, ihr habt es gesagt, aber ich habe es nicht gehört.
Ich habe es auch nicht gehört heute.
Perfekt, ich habe es gesagt.
Du hast es gesagt. Ich habe eben, als du mit der Kapitelmarke angefangen hast, war mein erster Gedanke, hat er es überhaupt untergebracht? Mal gucken, was er jetzt gleich sagt. Und dann schienst du so ganz sicher, du hast es ja auch offensichtlich, aber ich habe es auch nicht mitbekommen.
Nee, ich habe es in ARGL schon verwendet. Also
sehr gut.
Im Hauptfilm.
Dann, das ist ja jetzt, das macht es ja einfacher. Also Frau Nachti hat ja in dem Kommentar auch geschrieben, dass sie die Sendung, als sie es nicht gefunden hatte, nochmal gehört hat, um das Wort zu suchen. Was ich krassen Einsatz finde. Respekt dafür. jetzt hast du es ja eingeschränkt, welches Kapitel man nochmal hören muss, wenn man es nicht.
Ich habe es eben falsch aufgeschrieben. Affe-Gail natürlich, nicht Ache.
Der heißt einfach Argeil.
Man kann es auch richtig aussprechen.
Ich kann den. Naja, aber das hat ja in dem Film eine andere Bedeutung.
Ich weiß.
Die ich jetzt nicht sagen darf, weil das ein Spoiler wäre. Tja.
Ja, mal gucken, ob es irgendjemand für nächste Woche herausfindet. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch rauszusuchen, wer nächste Woche uns besucht. Und
kann auch auflösen, was das Verb bei Asche aufs Haupt ist.
Mhm.
Es ist streuen.
Streuen, okay.
Ja, man hat sich nämlich Asche auf die Verstorbenen, in Trauerzeiten Asche der verstorbenen Verwandten auf Kopf und Gewänder gestreut, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen im Altertum.
Mhm.
Das ist aber schon ganz schön makaber.
Ja, schon ein bisschen. Aber es ist zwar eine mönchische, das kann ich nicht aussprechen, die Sitte der Mönche, warum? Mönchische Sitte, um Gottes Willen, kriege ich einen Knoten in der Zunge, des Mittelalters.
Ich habe letztens gelernt, dass Mönchengladbach Mönchengladbach heißt, weil es der Ort ist, wo irgendwie die Mönche am Gladbach sich angesiedelt haben.
Ja, siehst du mal.
Aha, okay.
Da macht Union immer, vorm Auswärtsspiel machen die immer so ein Tachgesagt, nennt sich das Format, wo sie kurz so ein bisschen die Stadt vorstellen, wo der Gegner ist, wo gespielt wird. Und da waren sie jetzt eben letztens in Gladbach beim Auswärtsspiel und da wurde das erzählt.
Sehr gut. Ja, das ist doch eine schöne Rubrik, wo man was lernt.
Ja, und es ist eine fantastische Überleitung zum Film nächster Woche.
Jetzt kommt's.
Denn wir schauen nächste Woche einen Fußballfilm.
Das war jetzt zu erwarten bei dem Gast. Hast du schon gesagt, wer uns besucht?
Nein, Willems kommt uns zu besuchen.
Schaut er nächste Woche den Union-Film oder was?
Ich habe keine Ahnung, aber der Film heißt Next Goal Wins. Ich habe keine Ahnung, wo der gespielt wird. Aber das werden wir noch rausfinden.
Das wird so nicht der Union-Film sein, ist mit Michael Fassbender und von Taika Waititi.
Ach, welcher? Der Union-Film?
Ja, das ist der Taika Waititi-Film.
Next Goal Wins, der ist von letztem Jahr. Okay, interesting.
Jetzt müssen wir rausfinden, wo er spielt.
Das sage ich dir in 2 Sekunden.
Disney. Er spielt auf Disney.
Okay. Den hatte der Hammes letztens in der Mittelkuh im Heimkino vorgestellt.
Ja, bin ich mal gespannt. Er wollte uns auch noch einen zweiten Film vorschlagen, aber das ist einer, den wir schon mal als Hauptfilm hatten.
Und zwar?
Blood and Gold, dieser Nazi-Western.
Oh, ich erinnere mich.
Folge 783.
Ah, ist schon ein Augenblick her. Wäre das überhaupt gültig gewesen? Ist der nicht schon zu alt?
Ja, als Zweitfilm schon, nicht so richtig. Aber den haben wir
schon. Stimmt, als Zweitfilm, da haben wir keine Regeln. Der ist von 2001. Was? Nee, das kann nicht sein, das ist der Vampirfilm.
Eure Regeln sind zu schwer. Ich sag's ja schon. Ich hab's ja schon mal gesagt.
Tatsächlich von 23. Der wäre sogar auch als Hauptfilm, wenn wir ihn nicht schon gehabt hätten, wäre sogar noch gültig.
Ja. Unsere Regeln sind zu schwer. Also der Film sollte nicht älter als ein Jahr sein. Und er sollte in den von uns genutzten Streaming-Plattformen verfügbar sein. Ist nicht so schwer eigentlich.
Und wir dürfen ihn noch nicht besprochen haben, damit es keine Content-Doppelung ist. Also an sich
schon machbar.
Geht so. Okay, Blood and Gold, was? 700, wie viel?
83, 83.
Jetzt würde ich gerne wissen, was ich da gekriegt habe. Ich habe den so als mittelmäßig in Erinnerung. Aber
ich glaube, es war schon Spaß, aber warte, ich guck drauf.
So ein bisschen, ne?
Du hast 7 gegeben.
Ach du Scheiße.
Stefan hat 4 gegeben, ich habe 6,5 bis 7 gegeben. Wahrscheinlich bei heutiger Jan-Skala wahrscheinlich auch nicht mehr, was wahrscheinlich eher 5,5, aber vielleicht fanden wir ihn doch gut. Offensichtlich.
Von Peter Thorwart, okay.
Mhm.
Na dann.
Ach, das war die Folge, ja, in der du über Heatle erzählt hast.
Ja, habe ich erst heute benutzt. Habe ich mir heute einen Tee mitgemacht. Der
schön
fantastische Wasserkocher. Der zu
ich
teuer
sag
ist.
Schon mal, ich komme auch gerne wieder, also gerne dann zu hier Mission Impossible zum nächsten.
Ach Gott.
Es ist noch eine Weile hin. Ich hatte erst gedacht, der kommt schon dieses Jahr raus, der kommt aber erst nächstes Jahr raus.
Ich habe den letzten noch nicht gesehen, also von daher. Ja, aber der soll ja auch sehr gut gewesen sein, also so in was seine Schauwerte angeht.
Ja, definitiv. Hat halt leider auch so ein bisschen AI-KI-Rumgemacher irgendwie drin im Film, was es ein bisschen unnötig war, aber ja. Also KI-Rumgemacher auf der Story-Ebene und nicht KI-Rumgemacher im Sinne von KI hat da irgendwas geschrieben.
Das wäre noch besser, wenn die KI sich dann so Skripte herbeifantasiert, die vorne und hinten nicht zusammenhalten, weil sie,
könnte
sich,
auch passieren.
Weil sie sich hinten nicht mehr erinnert an das, was sie vorne geschrieben hat. Das wird sicher fantastisch, wenn da die ersten Skripte kommen.
Ja.
Ja.
Ja, bleibt uns dir zu danken für deinen Besuch, Erik.
Genau. Schön, dass du da warst.
Ja, wir danke für die Einladung.
Wir freuen uns auf weiteren Content in eurem Podcast.
Ja,
können wir damit
nächstes wahrscheinlich
rechnen?
Dann über Discovery, wenn es für uns ist.
Ah, okay. Also nicht Jahresrückblick 2024 der nächste?
Nee.
Also bei euch habe ich immer so das Gefühl, eigentlich hangelt ihr euch von Jahresrückblick zu Jahresrückblick und dann kommen zwischendrin mal noch ein, zwei Sachen. Aber das mag jetzt auch ein böses Vorurteil sein. Aber.
Ja, es kommt so vor. Aber wir haben ja dieses Jahr auch noch 10 Jahre, da machen wir ja auch noch was dazu und so.
Aha.
Also 23 war jetzt nicht so euer starkes Jahr, oder? Also vielleicht muss 24, wenn ich da so gucke, Jahresabschlussgala 22 im Januar.
Ja, aber letztes Jahr hat auch meine Arbeit geschrieben.
Okay. Und dann die nächste Folge im August. Also da müsst ihr jetzt, das habt ihr ja schon geknackt dieses Jahr.
Ja.
Dass die zweite Folge nicht erst im August kommt.
Die Arbeit hat es nicht möglich gemacht. Christopher Zitat aus unserer
Folge. Das lässt die Arbeit nicht zu, war das
Zitat. Das lässt die Arbeit nicht zu, genau, ja, das war's.
Genau.
Ja, schön. Dann bleibt uns nur, uns zu verabschieden und ins Bett zu gehen.
Ja, so machen wir das. Es scheint mir ein guter Plan zu sein. Sneakpot.de, wie immer, die Seite, wo ihr die Kommentare loswerdet. Das hier war die Folge 826. Erik, wir danken dir fürs Zuschauen. Dich findet man auf kultpass.de. Und sonst noch, muss man dich irgendwo klicken? Soll man dich irgendwo klicken? Wo kann man dir folgen?
Auf Blue Sky als Erik@chaos.social, auf Chaos Social, auf Mastodon als Erik@chaos.social,
genau.
Und auf Blue Sky muss ich gerade nochmal nachgucken, wie ich mich da genannt habe. Aber da bin ich auf alle Fälle auch.
In den tun wir einfach bei uns unten in die Contributor rein. Wenn ihr ihm folgen wollt, gerne dort klicken. Auch das findet ihr auf sneakpot.de. Und da könnt ihr auch eure Tipps abwerfen, was das verlorene Wort diese Woche war. Und nächste Woche wieder einschalten, wenn der Willems zu Besuch ist. Bis dahin, tschüss und eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss, so, und jetzt noch Duolingo machen, um auch die Nachtruhe freizuschalten.
Sehr gut. Die Nachtruhe? Was heißt denn Nachtruhe?
Die Nachtruhe, das ist deine
Ach, die Nachtruhe, dass du morgen früh dann,
genau.
Dass man morgen früh wieder genötigt wird. Diese Nötigung bei Duolingo finde ich ein bisschen anstrengend. Also deswegen muss ich sagen, schätze ich auch diese Freundesmission nicht so. Deswegen wähle ich dich häufig, Bob, weil ich weiß, dass du mir keine nötigen Geschenke schickst.
Weil du mir irgendwie gesagt hast, dass du die nicht haben willst. Deshalb mache ich das jetzt nicht mehr.
Ja, genau, weil da fühle ich mich immer genötigt. Also das ist nicht Geiz. Ich schicke euch gerne Geschenke, wenn ihr das haben wollt. Aber ich möchte selber nicht welche bekommen, weil dann habe ich immer das Gefühl so, okay, jetzt habe ich eine Viertelstunde. Jetzt muss ich
wegen der Punkte, obwohl mir die Punkte eigentlich egal sind. Und also es ist irgendwie mal komisch. Also ich.
Ja, also das kommt man ja gar nicht voran ohne Double XP Boost. Ich hangel mich immer von Double XP Boost zu Double XP Boost.
Ja, aber diesen Teil des Spiels habe ich durchgespielt. Ich habe eigentlich viele große Teile dieses Programms durchgespielt, eben diese ganzen Gamifizierenden oder die meisten Gamifizierenden. Und ja, ist mir mittlerweile sehr egal, diese. Weil, weißt du, wenn du mal eben Diamantliga auf 1 warst, abgeschlossen hast, dann sind dir halt dann die Punkte dann doch irgendwann egal. Also mir jedenfalls. Ja. Weil,
bis dahin muss ich erstmal noch kommen. Ich bin immer noch in der Obsidian-Liga.
Ja. Nee, ich habe das halt, am Anfang habe ich das halt durchgeprügelt und dann geht es schon. Und jetzt ist die Luft so ein bisschen raus. Jetzt mache ich es halt wirklich nur noch, um Sprache zu lernen.
Ja.
Obwohl diese Mission, diese Monatsmissionen, die spiele ich schon noch, muss ich gestehen. Und da lasse ich mich natürlich dann auch ein bisschen lenken vom Spiel. Wenn er sagt, so heute kriegst du deine Dings dafür, dass du 5 Hörübungen und irgendwas machst, dann mache ich das halt. Würde ich dann wahrscheinlich auch nicht machen sonst. Aber na, ich muss mal gucken. Ich glaube, wenn das Jahr jetzt ausläuft, werde ich es nicht nochmal die Vollversion abonnieren, weil das ja so richtig.
Ich habe jetzt gerade meine Übung parallel hier durchgemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es heißt Friends Quest Update. Send Christopher Gift. Ja, nein. Oder nein?
Don't do it. Don't do it. Man fühlt sich dann ja auch verantwortlich, gell? Weil
do it.
So, ja, okay, der hat da 20 von diesen blauen Steinen, von denen man eh mehr hat, als man braucht, für benutzt, damit du jetzt was hast. Deswegen bist du committed, dass du jetzt eine Viertelstunde dich anstrengst. Das will ich gar nicht.
Ich habe von diesen Steinen 5355. Ja, also, falls ich 20 davon benutze, um dir irgendwas zu schenken, so fühl dich nicht bemüßigt, damit irgendwas zu machen.
Ja, das ist so egal eigentlich, aber es ist, ja, diese App weiß schon, wie das geht, gell? Also Leute zum Lernen zu nötigen, aber es ist
fantastisch.
Nee.
Wie viel hab ich denn? Blauen Steine sind fast immer leer.
Ich habe 8388.
Ich benutze die nie. Wofür braucht man die denn?
Ja, wenn du keine Vollversion hast, brauchst du die, glaube ich.
Ach so.
Oder?
Okay, ja.
Ja.
Ich glaube,
man muss ja immer 100 schon reinbezahlen für die Vergoldung von einem so ein Ding.
Was?
Vergoldung von einem so ein Ding?
Ah, nee, das müssen wir alles nicht. Wir müssen auch für diese Schnellmissionen, wie nennen die sich denn da, wenn du
Stimmt, die Schnellmissionen, die kosten auch 30.
Ja, das kostet bei uns alles nichts. Das ist das, ja, das machen wir einfach.
Ja, als Super-Abonnent oder wie das heißt, also wenn du Duolingo Super hast.
Ja.
Was irgendwie so 70 oder 80 Euro im Jahr kostet ungefähr.
Ja.
Dann brauchst du diese blauen Dinger nicht, dann sind die dir faktisch egal.
Dann geht natürlich auch so ein bisschen Gamifizierung verloren, was das auch so ein bisschen Reiz ausmacht, gell? Also deswegen, das macht es schon ein bisschen langweilig. Auch mit den Fehlern, dass egal ist, wie viele Fehler man macht, gell? Das ist so,
ja,
macht mal einen Fehler, zuckt mit den Schultern und macht weiter, gell? Und macht mal 4 oder 5 oder 10 Fehler, scheiß drauf, scheißegal.
Ja gut, aber dafür hast du halt dann
in der Mission ist dann nötig.
Machst du dann in der Mission auch noch die nächste und die nächste und die nächste und die nächste, wo du vielleicht, wenn du das nicht hättest, ja, und deine Herzchen sind leer, dann hörst du halt auch erstmal auf.
Ja.
Oder beziehungsweise, weiß ich nicht, dann gibst du diese blauen Dinger aus oder machst irgendeinen anderen Käse, aber ich habe dann halt, als ich noch nicht die Bezahlversion hatte, habe ich dann halt, wenn die Herzchen leer waren, einfach aufgehört.
Ja,
und habe gewartet, bis die sich wieder aufgefüllt haben. Und
gibt ja auch die Herzen auffüllen Missionen. Kann man ja auch machen.
Ja, das
stimmt,
war mir immer
ja
zu blöd irgendwie. Und seit die dann nicht, seit ich keine Herzchen mehr, also seit ich quasi unendlich Herzchen habe, was ja auch der Hauptargument für dieses super Ding ist, da habe ich dann halt auch mal viele Missionen am Stück gemacht und einfach, ja, weil dann hält dich halt keiner mehr auf. Wenn du eine halbe Stunde durchdaddeln willst, dann ist es halt auch egal, wie viele Fehler du machst, du wirst ja dann langsam trotzdem besser.
Ja.
Ich finde halt auch für Fehler machen, bestraft werden beim Lernen irgendwie ein fragwürdiges Konzept.
Ich würde mal sagen, Abmoderation erfolgreich derailed.
Ja, absolut, absolut.
Ach, das ist hier Bonus-Content, den ich hinten dran schneide.
Also, weil du eben gesagt hast, das war das Hauptargument für diese Dings. Mein Hauptargument war, dass mein Sohn es auch genutzt hat. Mittlerweile nutzt er es nicht mehr, weil die mittlerweile eine eigene Lernsoftware haben. Und ich wollte halt nicht, dass der dauernd Werbung sieht. Und das habe halt die Werbung dadurch rausgedingst.
Aber ich glaube, ich werde es jetzt nach dem Jahr wieder lassen. Weil ich muss sagen, ich schätze diese gamifizierten Sachen, dass man eben dann, dass die Herzen leer werden und dass es nicht egal ist, wie viel Fehler man macht und so. Das ist ja alles Gamifizierung, das mag ich ja eigentlich.
Ja, man kriegt ja 3 Tage im Monat irgendwie das geschenkt. Da finde ich dann immer schon, was ich schön finde irgendwie, sind diese speziellen Übungen, die es noch mit dem Plus-Abo gäbe.
Ah, die gibt's nicht beim Dings, die Hörübungen und sowas?
Die Hörübungen, genau, und diese
Sprachübungen. Mhm, okay.
Sprachübungen und dieses Fehler wiederholen und so.
Ah, das gibt's nicht. Ah, verstehe. Okay. Ja gut, aber ob ich das wirklich brauche. Mal gucken, ich werde mal sehen. Vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen mehr Memorize machen. Weil was mich schon stört in Duolingo ist, dass halt die Sprachen so eingeschränkt sind. Mir fallen häufig Sprachen ein, wo ich mir denke, so, ha, hier würde ich gerne noch ein bisschen und da und gibt's dann nicht. Haben kein Lettisch zum Beispiel, das nervt mich.
Skandal.
Ja.
Also wirklich, kein Altgriechisch.
Nee, auch nicht.
Kein Gotisch.
Ja, aber Altgriechisch kriege ich jetzt zum Teil so ein bisschen bei Gotisch mit. Das ist ja ganz, ganz faszinierend. Was mir nicht klar war, dass da diese Verknüpfungen bestehen zu, ich meine, klar, theoretisch schon, na klar, hier indogermanische Sprachen, aber wie sehr das sich gleicht zum Teil und dass da eben da wirklich dann Indisch und sowas mit reinkommt, was dann quasi genauso aussieht wie das Gotische oder wie das Altgermanische. Oder auch das Altnordische, das ist schon sehr faszinierend. Also es ist ein sehr faszinierender Kurs, den ich da mache. Da muss ich dem Jan wirklich sehr danken, dass er mich da in die Welt reingeholt hat. Ich fange da immer mehr Feuer. Schön, mein Studium des dritten Lebensalters. Oh Gott.
Ja, das, du kannst ja noch, wenn du dann in Rente gehst, kannst du noch eins machen.
Ja, und es ist wirklich mindblowing. Also es Man schaut sich das, also man es war ja jetzt in der zweiten Sitzung schon so, es ist eben nicht wie dieses Sprachenlernen in der Schule war, dass man jetzt erstmal Vokabeln lernt und dann irgendwie mühsam irgendwie einen Text seziert oder so, sondern nee, so hier habt ihr die Weihnachtsgeschichte auf Gotisch und jetzt liest mal den ersten Satz und übersetzt ihn. Und übersetzen ist halt so, ohne vorher irgendwelche Vokabeln gelernt zu haben, gell? Also so dieses Wort, überleg mal, wie dir das bekannt vorkommt, aus welcher germanischen Sprache du einen ähnlichen Wortstamm kennen könntest, wenn du weißt, dass der und der Vokal sich so und so verändert haben könnte. Und dann fällt so, okay, es könnte irgendwas mit Herde sein, Herde, Hirte, ein Hirte. Und so, also es ist wirklich cool, es ist wirklich, es macht richtig, richtig Spaß und man lernt Sprache ganz anders als in der Schule und eben viel inklusiver mit allen anderen Sprachen oder mit ganz vielen anderen Sprachen. Was natürlich auch nur funktioniert, wenn du es schaffst, dich auf diese Sichtweise einzulassen und wenn du schon ein bisschen Hintergrund in anderen Sprachen hast. Also da sitzen 2 Erstsemester auch mit drin, die strugglen schon ein bisschen. Also strugglen mehr als ich, obwohl ich ja nicht vom Fach bin. Aber nee, ist wirklich, wirklich cool, macht großen Spaß.
Die haben auch mehr Druck als du.
Die genau, brauchen, ich habe ja gar keinen
Schein.
Das ist der Punkt. Ich habe null Druck. Also es ist wirklich, ich kann da mich reinsetzen und mich entspannt zurücklehnen und
ich ja, sehe schon, machen, der nächste Urlaub mit deiner Frau, die wird dann gezwungen, irgendwie nach Ravenna zu fahren, ans Grab von Theoderich des Großen oder so, irgendwo hin. Und so, was soll ich hier? Warum? Was? Nein.
Na gut, am längsten gesprochen wird es auf der Krim, ja.
Also das, okay, das ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig, die zu bereisen.
Ja.
Okay, na, du wirst schon was finden.
Ja,